Ich weiß nicht, meine Lieben, ob es große Politik wird, aber der Philipp geht auch nach Berlin. Ob das irgendwas mit Ampeln oder mit Scholzen oder mit sonst welchen Menschen zu tun hat, I don't know. Das wird er uns alles erzählen und noch viel mehr und einen ganz tollen Gast. Alles heute im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Reifold. So, du hast mir noch verschwiegen, welches Ministerium du übernimmst. Ich habe schon irgendwelche jaulenden Bayern gehört. Es gibt gar keinen Bayern in der kommenden Regierung. Also du musst da jetzt was machen in der Hauptstadt, Philipp. Wie geht's dir?
Ralf, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich wurde bislang noch nicht angefragt, welches
Was ist das denn?
Ministerium ich übernehmen soll. Das finde ich auch skandalös. Ich bin ja sogar studierter Politikwissenschaftler, was vielleicht auch nicht jeder
Ui!
weiß hier. Wobei,
Das
das ist,
ist
glaube ich,
korrekt. Das wusste ich selbst nicht.
ja, Bachelor habe ich zumindest mal noch geschafft, aber dann habe ich
Der
mich doch
Best
mal für
Thema
die.
der Bachelorarbeit. Komm, jetzt wollen wir aber auch hier die, ne?
Ist Kolumbien ein Failing State?
Ah, du bist also praktisch wie geschaffen als Staatssekretär im Außenministerium.
Zum Beispiel, also
Bei Annalena.
da sehe ich mich auf jeden Fall nach der Sportkarriere, absolut. Und für alle Fans, die zum Beispiel gerne Netflix gucken und Narcos die Serie gesuchtet haben, ist genau das Thema, womit sich im weitesten Sinne auch meine Bachelorarbeit damals befasst hat. Ein bisschen vorher noch, und zwar zu der Zeit des ja, der FARC-Guerilla und sowas. Also, das war
Ah,
damals für
okay.
mich sehr spannend, muss ich sagen. Glaubt man gar nicht, was man als Sportler früher auch mal noch so gemacht hat. Also ja, vielleicht doch noch politische Karriere nach der Sportkarriere. Das ist ja dann auch zeitlich eher unbegrenzt, sage ich jetzt mal, und nicht wie soll ich sagen, Alter abhängig. Aber vorerst doch lieber noch ein bisschen Sport und da verschlägt es mich zukünftig auch nach Berlin, wie wir ja letzte Woche schon hier angeteasert hatten.
Ich weiß jetzt nicht, ob Philipp die ganzen 356 Seiten seiner Bachelorarbeit in die Shownotes stellen will. Ich meine, das hat, glaube ich, auch eine Längenbegrenzung, ja. Aber auf jeden Fall solltest du da ein paar Sachen reinstellen. Da haben wir nachher noch ein paar gute Ideen für euch. Und auf jeden Fall ist das ja eine sehr spannende Angelegenheit, wer es schon verfolgt hat. Also du bist ja von dem Marathon-Club in Hamburg, ja, bei dem du im Prinzip ja sehr, sehr zufrieden warst. Und du gehst bald ja wieder laufen nach Hamburg, kannst du gleich alles erzählen. Gehst du nach Berlin? Und das ist ja auch eine sehr spannende Geschichte, weil ich habe jetzt gelesen, du bringst ja gleich die Crème de la Crème des deutschen Laufsports mit, ja?
Sozusagen, ja. Also das Team in Berlin, wie du schon gesagt hast, das SCC Pro Team Berlin ist ja praktisch auch so eine Art Tochterteam oder zumindest sehr stark unterstützt vom Berlin-Marathon von SCC Events. Und der ein oder andere wird sich vielleicht gewundert haben, ich habe mich in Hamburg sehr wohlgefühlt mit den Leuten vor Ort. Ich bin auch sehr gut, wie soll ich sagen, mit den Leuten in Berlin. Warum es diesen Wechsel gab, das hängt bei uns Profis ja dann auch manchmal an anderen Facetten, die jetzt gar nicht so ganz direkt mit dem Verein zu tun haben, sondern eher im großen Ganzen Einflussfaktoren sind. Der ein oder andere wird das sicherlich auch verfolgt haben, dass Hamburg ja nun einen neuen längerfristigen und großen Ausrüstervertrag abgeschlossen hat mit einem sehr großen japanischen und sehr bekannten Laufschuhhersteller mit den Tiger Stripes. Und naja, da gab es natürlich auch gewisse Bestrebungen zu gucken, ob man mich nach 9 Jahren von Adidas wegbekommt. Es gab noch eine andere Marke, die da zwischendurch sehr ambitioniert dran war, die eine Raubkatze so als Logo hat. Und
Das
dazwischendrin
war Nike, oder? Nee.
fast, ja. Und dazwischendrin war natürlich auch Adidas bestrebt, eine ja, 9-jährige Partnerschaft nicht einfach so versanden zu lassen, aber es war dann irgendwann mittendrin halt auch klar, dass die sportliche Zukunft vereinstechnisch halt nicht mehr in Hamburg sein kann aufgrund dieser naja, Entwicklungen mit Verträgen etc. Und das war dann irgendwann für mich doch auch schwierig abzuwägen. Also ich habe mich auch wohlgefühlt, wie gesagt, in Hamburg alles super Leute da, die haben alle das Herz am rechten Fleck und machen da gute Events und versuchen den Laufsport da auch extrem zu pushen. Für die Leute, die, weiß gar nicht, wahrscheinlich Anmeldung ist vermutlich schon geschlossen, aber ich bin nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende drauf, am 19. tatsächlich in Hamburg für den Kölbrandbrückenlauf, was ja dann wahrscheinlich auch mein letzter Start im Hamburger Trikot sein wird, und freue mich auch da drauf. Aktuell, ich hatte heute erst mit Frank Thaleiser nochmal Kontakt, aktuell gilt 2G und Maske für das Event. Es ist natürlich teilnehmermäßig, glaube ich, trotzdem ziemlich reduziert, glaube ich, auf 1600 über Startwellen dann noch. Also das ist ja auch in so einem etwas remote Areal eher am Hafen. Also da gibt es auch eine Menge Abstand etc. Und ja, dann ab 2022 Teil des SCC Pro Team Berlin. Und da hast du schon gesagt, Ralf, da gibt es ja einige Verstärkungen, allen voran die Schöneborn Twins, also Rabea und Deborah Schöneborn, die quasi ja, also schon für einen Berliner Verein gestartet sind, nämlich für die LG Nord Berlin. Die werden sich dorthin verändern, sind auch schon beide zuvor bei Adidas unter Vertrag gewesen. Und Blanka Dörfel ist, glaube ich, auch dieses Jahr zur Nachwuchssportlerin, Nachwuchsläuferin von German Road Races gekürt worden, die ja auch einige Rekorde gebrochen hat, Nachwuchsrekorde. Und dann, ja, Johannes Motschmann kennt man sicherlich noch, der hat in Rotterdam seine Halbmarathon-Bestzeit auch sehr stark verbessert auf 2 Stunden 12, 18 fast auf meine Zeit. Also es war, glaube ich, unwesentlich langsamer, ein paar Sekunden nur. Der ist schon Teil des Teams. Und ich bin gespannt, wer da über kurz oder lang noch weiter dazustoßen wird. Also Alina Reh, die wir auch schon im Podcast hatten, ist natürlich auch schon Teil des Teams. Ich will jetzt nicht alle erwähnen, die da schon Teil des Teams sind. Wir haben die Hana Twins, die sind noch Teil des Teams, zumindest aktuell. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie da vielleicht die Pläne aussehen von ihnen oder vom Team. Aber das Konzept des Teams sieht schon vor, dass das was Längerfristiges werden soll und dass das jetzt zunächst mal eine, ich sag mal, man versucht, glaube ich, da eine gute Mischung zu finden zwischen jüngeren und ganz jungen Athleten, die natürlich noch hoffentlich sehr viele Jahre vor sich haben und auch ein paar gestandeneren Athleten.
Ich hab jetzt kurz gestockt, jüngeren und ganz jungen, wo warst du jetzt da genau zwischen? Also,
ich wollte jetzt kommen zu Opas, die also da ihr Gnadenbrot bekommen. Ne? Ja, genau. also ich glaube, man versucht halt so ein bisschen so eine Mischung zu machen, sodass idealerweise auch durch diesen Teamcharakter Erfahrungen ausgetauscht werden können, man halt auch die vielleicht noch jüngeren Athleten so ein bisschen auch aus der Öffentlichkeit tatsächlich vielleicht ein bisschen rausnimmt, also aus der ganzen medialen Präsenz, sodass man da halt, dass die sich da halt gut entwickeln können, ohne dass da der Erwartungsdruck vielleicht schon zu früh zu hoch ist, etc. Und das finde ich cool. In Berlin gibt es ja natürlich sehr gute Trainingsbedingungen. Also ich werde oder habe zumindest auch vor, im kommenden Jahr des Häufigeren in Berlin zu sein. Also mehr noch als jetzt, also für wirklich Trainingsphasen, Trainingsblöcke. Und ich weiß noch ein paar mehr Sachen zu diesem Team und wie das weiter ausgebaut werden soll. Das ist aber noch nicht spruchreif. Das wird dann irgendwann, glaube ich, im nächsten, zum Wechsel des Jahres kommuniziert. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich finde es grundsätzlich auch gut, dass zum Beispiel, das ist ja so ein Thema, da wurde zumindest in der Szene ja schon lange drüber gesprochen. Also als damals Nike angefangen hat, in den USA, das ist jetzt ja auch schon 10 oder noch mehr Jahre her, quasi eigene Teams zu funden, zu unterstützen, Trainer zu engagieren und sportliche Bedingungen zu schaffen, die ideal sind, gab es natürlich auch ein paar Teams mit ein paar Trainern, die jetzt da heutzutage, die man, glaube ich, lieber wieder streichen würde aus Nikes Sicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, als das der Fall war, gab es ja damals schon auch viele, die gemeint haben, ja, wieso ist das nur in den USA möglich? Wir haben in Deutschland auch große Sporthersteller. Wieso werden hier keine Teams unterstützt oder mit aufgebaut? Das ist natürlich alles nicht so einfach. Da habe ich aufgrund meiner langjährigen Adidas-Zugehörigkeit auch viel Insiderwissen. Die Ideen gibt es schon länger. Man muss aber auch dann die möglichen Plattformen etc. finden. Und das hat halt ein bisschen gedauert. Und ich find's gut. Also ich sage immer, besser spät als nie. Und wenn das was Langfristiges wird, wo man halt auch in einem Team, in einem Vereinskonstrukt versucht, tatsächlich jungen Sportlerinnen und Sportlern perfekte Trainingsbedingungen zu bieten, sodass die sich bestmöglich entwickeln können, dann ist das eine gute Sache. Und für die Zeit, die ich diesen Sport noch hoffentlich machen kann, möchte ich meinen Teil zumindest dazu beitragen, dieses Team noch voranzubringen, als Athlet natürlich, aber auch in anderer Art und Weise, wo man ein bisschen mit seiner Erfahrung und dem, was man halt die letzten Jahre so erlebt hat, beitragen kann.
Also im Anschluss an deine Bachelorarbeit, ist Berlin ein Failed State?
Ich hoffe nicht. Genau.
Also bevor wir uns jetzt noch ein bisschen genauer über deine aktuelle sportliche, Form oder Phase, nennen wir es lieber Phase, unterhalten, ja, und euch ein bisschen mitnehmen in die Ergebnisse vom Wochenende und dann gleich zu unserem Gast kommt, nehme ich erstmal einen Schluck, ja, aus dem frischen Shaker, denn unser Partner für... Oh, ich schütte es schon durch die Gegend hier, das sollte ich nicht machen, ich soll es lieber trinken, das ist nämlich viel besser. Ja, unser Partner Athletic Greens mit AG1 hat etwas für euch, nämlich ein spezielles Angebot. Auch das läuft über unseren Code. Und jeder Abo-Neukunde bekommt eine Willkommensbox mit einem Monatspack, mit einem Shaker, mit einer Dose und 5 Travel Packs plus Jahresration D3, also Vitamin D3 und K2. Und Philipp, das Ganze ist nicht irgendein Nahrungsergänzungsmittel oder irgendein Getränk, sondern das hat es in sich.
Genau, AG1, ich kann mich hier nur wiederholen, die Leute, die unseren Podcast regelmäßig hören, werden es schon wissen, ist ein sogenanntes All-in-One-Supplement und besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, die verschiedene Gesundheitsbereiche unterstützen. Da geht es um Konzentration und Energie, wenn wir jetzt hier von dem Vitamin B-Komplex sprechen, der darin enthalten ist. Es ist gut fürs Immunsystem, durch die Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, also wie zum Beispiel Zink und Selen. Es ist gut für eure Verdauung und Darmgesundheit, für Regeneration und. Also das ist auf jeden Fall was für Leute, die einfach beansprucht sind, beispielsweise durch den Job, durch den Sport oder durch beides und jetzt auch noch kalte Jahreszeit, wer da sich was Gutes tun möchte, für den ist AG1 auf jeden Fall das Richtige. Und wir haben einen Link in den Shownotes, den werden wir euch hier aber auch nochmal sagen. Das heißt athleticgreens.com/bestzeit.
Und für alle Älteren, ja, weil du hast bei und ja noch vergessen, gesundes Altern, ja, denn du musst auch immer mal an mich denken zwischendurch.
Oder an dich schon fast, oder?
Ja, und das heißt natürlich athleticgreens.com/, ja, damit auch ich das verstehe, Bestzeit.
Absolut.
Und es gibt noch eine kleine Garantie obendrauf.
Es gibt eine 60-Tage Geld-Zurück-Garantie, also sollte wirklich jemand total unzufrieden sein, kenne ich bisher noch niemanden, aber sollte jemand total unzufrieden sein, ist das auch so, dass ihr nach 60 Tagen sagen könnt, nee, das war jetzt nichts für mich und ihr bekommt euer Geld zurück. Also in diesem Sinne, klickt auf athleticgreens.com/bestzeit, wenn ihr das ausprobieren möchtet und über diesen Link bekommt ihr diese Willkommensbox, die es eben nur bei unserem Angebot gibt.
Ja, und dann noch ein kleiner Pro-Tipp von meiner Seite, ja, für euch gerade live getestet. Wenn ihr den Shaker benutzt, solltet ihr erst die Kappe zuschrauben, weil sonst, ja, habt ihr halt leider einen nassen Schreibtisch. Herzlich willkommen am nassen Schreibtisch.
Ja. Solange das Mikrofon
ist, solange das Mikrofon auf der anderen Seite. Ja, herzlichen Dank, ey, Mist. Ja, ich bin ein ganz großer Experte drin. Also eigentlich nicht, eigentlich ist dafür meine, nein, ich sag's nicht.
Das war der Vorführeffekt, aber das sehen wir ja, dass wir live dabei sind und gerne hier auch mal einen Kaffee trinken oder eben AG1 am Start haben. Und aus sportlicher Sicht, Ralf, müssen wir, bevor wir zu unserem Gast gehen, ja auf jeden Fall auch nochmal einen Blick zurückwerfen zum letzten Marathon. Wochenende, Festival, was fallen mir noch für Superlative ein? Ich habe gesehen, es ist jetzt die City of Running, international wurde das so getauft. Valencia, letztes Jahr war ich da und dieses Jahr war ich nicht da, aber also die Leistungen werden nicht schlechter.
Ja, wobei ich habe mal tatsächlich auch überlegt, am Sonntagmorgen, hast du dann jetzt eher weinend auf dem Bett gesessen oder hast du gedacht, boah, nee, das hätte ich jetzt nicht nochmal gebraucht, weil das war ja ein sehr, sehr intensives Wochenende. Ja, die Folge vom Valencia-Marathon ist immer noch eine unserer besteingeschalteten und bestgehörten Folgen ever. Ja, aber jetzt inzwischen schon, wir haben zuletzt auch ein paar Krachernummern gehabt. Also Anne Haug wird auch sehr gerne gehört von der letzten Woche. Dan Lorang natürlich, Gesa Krause, Alina Rees läuft super. Und auch dein Wochenende in Berlin. Ja, das heißt, wenn du jetzt mal so vergleichst, vor einem Jahr Valencia oder Berlin, welches möchtest du nochmal haben? Keins von beiden.
Das ist natürlich eine gute Frage. Ich meine, Valencia Bestzeit. Eben. Aber ansonsten, glaube ich, die stressigste halbe Woche meines Lebens, glaube ich. Ich war auch nach Valencia. Ich war eine Woche lang letztes Jahr. Ich war komplett erschöpft. Also, und damit meine ich jetzt nicht nur körperlich. Ich war so richtig leer. Weil einfach diese Tage davor, ich meine, die meisten kennen die Story, weil sie es damals live verfolgt haben und gehört haben. Für diejenigen, die später erst dazugekommen sind, Valencia, ich weiß leider nicht mehr die Folgennummer hier auswendig, aber das Valencia-Wochenende vor exakt einem Jahr, das war lange Zeit eine der meistgehörten Folgen bei uns und es war wirklich extrem nervenaufreibend. Tauschen, oh, ist schwierig. Also ich meine, rückblickend jetzt so mit einem Jahr Abstand kann man sagen, ja, auch ein geiles Erlebnis gewesen mit allem drum und dran. Währenddessen dachte ich mir, ich bin irgendeinem Albtraum gefangen. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist hier los, Leute? Ja, also weinendes Auge habe ich jetzt nicht auf Valencia geschaut. Natürlich mit dem interessierten Auge, weil wir hatten ja auch wirklich einige deutsche Starterinnen und Starter vor Ort. Wir können ja mal kurz durchgehen, wer am Start war. Ich meine, ich kenne unsere Community, viele werden das wahrscheinlich sogar live verfolgt haben im Livestream oder zumindest am Wettkampftag dann die Ergebnisse. Aber wir hatten aus weiblicher Sicht am Start einmal Laura Hottenrott, die ja übrigens bei uns im Podcast auch schon häufiger zu Gast war. Miriam Dattke war am Start. Wir haben bei den Männern natürlich Amanal Petros am Start gehabt. Wir hatten Tom Gröschel. Wer von den beiden wird wohl nachher unser Gast sein? Ich glaube, die Leute werden es natürlich sehen, weil wir es in den Titel reinschreiben. Aber und aus der gleichen Trainingsgruppe auch noch Hendrik Pfeiffer. Und auch nicht zu vergessen aus Regensburger Sicht Konstantin Wedel. Und jetzt, glaube ich, haben wir aber alle deutschen Starterinnen und Starter, glaube ja, ich, dabei gehabt.
Zumindest aus dem Elitebereich. Ne? Und es war ja doch ein bisschen gemischte Ergebnisse, logischerweise. Ja, also zwei Dropouts. Ja, Miriam Dattke hat mir sehr leid getan, weil die sehr, sehr mutig angelaufen ist und wirklich auf einem sehr, sehr coolen Weg unterwegs war. Laura war, glaube ich, noch nicht ganz so weit wieder. Ja, hat sie vielleicht ein bisschen unterschätzt, dass sie ja nach der Pause doch ein bisschen länger gebraucht hat. Und dann hatten wir natürlich auf der Männerseite den absolut krönenden Punkt da mit Amanal, der halt nochmal den deutschen Rekord runtergedrückt hat. Ja, ja. Der jetzt bei 206 steht, da müssen wir uns auch nochmal alle erst dran gewöhnen. Trotz wohl heftigen Windes, ja, das konnte man wie immer nicht so richtig sehen. Das konnte man ja auch in Berlin eigentlich gar nicht sehen. Da war es auch nicht so windig, aber schon auch windig. Aber da sagen alle Beobachter, die vor Ort waren, dass das nochmal roundabout eine Minute bestimmt gekostet hätte. Dann rechnet man nach, dann ist man schon in einem sehr, sehr stattlichen Bereich unterwegs. Ne? Also Chapeau und Glückwunsch an Amanal Petros. Ja, ein toller
absolut, Rekord. Riesen Respekt. Ich meine, ich kenne ihn ganz gut und hatte auch schon das Vergnügen, mit ihm im ein oder anderen Trainingslager, vor allem in Kenia, zusammen zu trainieren oder zumindest in Teilen zu trainieren. Ist auch wirklich beeindruckend, was der in der Lage ist, trainingstechnisch runterzureißen. Also da verwundert einen vieles jetzt auch nicht von dem, was er letztlich natürlich auch hier an Leistung zeigen kann. Ich muss sagen, als er auch übrigens schon in Valencia vor einigen Wochen schon den Halbmarathon, also den deutschen Rekord im Halbmarathon verbessert hat auf 60, was war es, 09 oder 18, ja, auf jeden Fall 60 tief verbessert hat, der Ewigrekord von Carsten Eich, war mir eigentlich schon klar, ja, also natürlich, man rechnet das natürlich hoch, dass er auf jeden Fall in der Verfassung ist, wenn jetzt nichts im Training dazwischen kommt, deutlich unter diesem von ihm selbst schon letztes Jahr aufgestellten deutschen Rekord zu bleiben. Und wie du gerade gesagt hast, ich habe das natürlich auch gelesen, dass doch einige geschrieben haben, die Bedingungen waren gut, also gut im Sinne von Temperaturen waren gut, das habe ich letztes Jahr dort auch so erlebt. Aber auch letztes Jahr hatte ich teilweise den Eindruck, sobald man eine Gruppe mal verloren hat, gibt es dort vor allem am Rückweg dieser Runde, ich bin gar nicht ganz auf dem Laufenden, ob das wieder dieses Zwei-Runden-Prinzip war, ich schätze mal schon, dass es da Passagen gab, wo schon auch nicht, ja, wo Wind spürbar war, sagen wir es mal so. Und wenn man die Siegzeiten anschaut, dann ist natürlich eine 205, brauchen wir nicht reden, ist eine brutal gute und brutal starke Leistung, ist aber natürlich jetzt für absolute Top-Top-Top-Weltspitze jetzt auch nicht super crazy, wie übrigens fast den ganzen Herbst. Also es waren, egal ob du jetzt Berlin angeschaut hast, ob du London angeschaut hast, ob du wegen mir Boston angeschaut hast, es waren alles relativ menschliche Siegzeiten im Marathon. Und eine 205 ist natürlich sehr, sehr gut. Ich würde aber auch sagen, aufgrund der Halbmarathon-Bestzeit, die Amanal gelaufen ist vor wenigen Wochen, dass ich ihm auf jeden Fall auch zutraue, noch schneller den Marathon zu laufen. Also schneller als 206. Das glaube ich, ist auf jeden Fall drin. So wie ich ihn kenne, ist für ihn, er denkt grundsätzlich ja nicht in Grenzen, das ist sicherlich auch einer seiner Stärken. Wenn es nach ihm geht, wenn es eine Gruppe gibt mit 204, wird er auch auf 204 mal anlaufen, da bin ich mir fast schon sicher. Ja, also Amanal natürlich, ja, brutal, muss man mal sagen. Letztes Jahr, wie gesagt, Dezember letzten Jahres, deutscher Rekord, 2:07 von Arne Gabius gebrochen, um auch fast eine Minute. Dieses Jahr Olympische Spiele war jetzt vielleicht, weiß ich nicht, was er sich da konkret vorgenommen hat, war jetzt nicht schlecht, war vielleicht für ihn, er ist sehr ehrgeizig, vielleicht hätte er da noch ein bisschen mehr erwartet, aber natürlich schwierige Bedingungen mit der Hitze und Luftfeuchtigkeit vor Ort. Aber dann deutscher Halbmarathon-Rekord 60 tief und jetzt nochmal 2:06 ist natürlich schon echt auch eine heftige Konstanz, wenn man da mal die letzten 12 Monate durchgeht.
Ja, da können wir ja vielleicht gleich mit unserem Gast noch ein bisschen tiefer in das ein oder andere Trainingsphilosophische reinwerfen. Auf der anderen Seite hatten wir das schon mal angesprochen und da gab es ein paar Hörerreaktionen bezüglich der Ergebnisse. Es waren nirgendwo so richtig ideale Bedingungen, ne? Im Herbst. Ja, Berlin war definitiv zu warm, Boston war auch relativ warm. New York ist sowieso ja eine eigene Geschichte aufgrund der Topografie, dass man da einfach nicht so schnell laufen kann. Dann gab es halt so Windgeschichten. Also das gut, es war natürlich jetzt auch, wenn man Rotterdam nimmt oder Paris nimmt oder so, ja, also das sind ja auch alles Sachen, die gelaufen worden sind. Es war nicht der durchgeknallte Winter wie im vergangenen Jahr. Da waren ja halt von Straße über Bahn über alles Mögliche, dass alles Mögliche eingerissen worden ist. Aber ist auch ein bisschen normal, wenn ja doch relativ viele, das hat mich ehrlich überrascht, den Olympiamarathon wahrgenommen haben, weil ich hätte gedacht, dass es weniger tatsächlich machen würden. Aber das war ja doch ein ziemliches Brett von einem Feld, logischerweise, ja. Und Kölbrandbrückenlauf hast du schon gesagt. Was ist denn jetzt? Machst du noch einen Silvesterlauf? Veranstaltest du selber einen? Wir haben schon gesagt, es ist schon wieder eine Menge abgesagt worden. Trier steht noch auf dem Zettel. Da wird wohl Amanal halt auch nochmal laufen in Trier. Und,
das habe ich auch gelesen, ja.
Und ich bin jetzt eingeladen zum hast du nochmal gleich 7-Gebirgs-Halbmarathon. Ja, der ist jetzt am Sonntag.
Okay.
Leider 9 Uhr morgens, ja. Und ich muss sehr lange arbeiten die Nacht vorher, weil ich noch im Wintersport bis tief in die Nacht unterwegs bin. Das ist dann schon so eine Kiste, wenn man nur so 3-4 Stunden Schlaf hat, dann so eine Nummer zu laufen, das ist, glaube ich, nicht so richtig crazy. Also wahrscheinlich gehe ich einfach in den Wald und...
Crazy, ja, aber ob das so Bock macht, ist wahrscheinlich die Frage.
Ja, vor allen Dingen, dann knockst du dich ja nur wieder weg. Ja, das macht jetzt auch nicht so richtig Sinn.
Nee.
Aber ich habe mir jetzt für kommendes Wochenende die 21,5 auf den Zettel geschrieben. Also die werden hoffentlich irgendwie gelaufen. Hoffentlich.
Okay. Also Silvesterlauf ist tatsächlich bei mir ein bisschen torpediert. Ich muss oder ich kann ja hier gestehen, ich hatte, bin irgendwie der charmanten Idee verfallen, mal wieder was total Kleines, Regionales zu machen. Ne? Also Trier ist natürlich eine Top-Adresse, durfte ich auch schon öfters mal laufen, Hammerstimmung und ein schöner Jahresabschluss und die Organisatoren vor Ort auch sehr bemüht, da immer einen coolen Jahresabschluss für die Athleten mit einer coolen Party zu organisieren. Ist top, ist cool. Ich hatte tatsächlich die Idee, hier in der Gegend von Regensburg gibt es auch 2-3 ganz kleine Silvesterläufe, einfach da mal vorbeikommen, ne? Möglichst einfach nachmelden, sodass das eigentlich gar nicht vorher groß irgendwo zu lesen ist und einfach mal sagen, hey, ich bin hier, ich habe heute Bock, mal wieder was ganz Kleines, so back to the roots zu laufen. Und den ich mir aber ausgesucht hatte, Bayern ist ja in vielerlei Hinsicht schon recht streng jetzt auch wieder unterwegs mit den Maßnahmen, ist tatsächlich diese Woche abgesagt worden. Also ich glaube, in Bayern wird vermutlich nichts stattfinden, was so silvesterlaufmäßig ist. Das Problem bei kleinen Veranstaltungen ist ja halt dann auch oft, dass ja halt irgendwie rührige Veranstalter sind, irgendwie kleine Vereine, die werden da jetzt nicht irgendwie ein krasses Hygienekonzept für 300, 400, 500 Leute erarbeiten können, weil das wird halt meistens in irgendeinem kleinen Vereinsheim, Sportheim an irgendeinem Waldrand gemacht und das ist eher schwierig. Also mit einem Silvesterlauf rechne ich aktuell nicht mehr. Ich hoffe sehr, dass Hamburg sich das nicht mehr überlegt mit dem Kölbrandbrückenlauf, weil das haben wir jetzt echt schon geplant, gebucht und so weiter. Ich weiß nicht, was bis nächste Woche noch passiert oder nicht. Aktuell, wie gesagt, gilt 2G plus Maske natürlich im Start-Ziel-Bereich.
Also nicht beim Laufen.
Beim Laufen darf man sie dann natürlich absetzen. Das hat ja in der Vergangenheit bei beispielsweise den Berliner Lauf-Events ja auch hervorragend funktioniert. Müssen wir mal gucken. Also das würde ich ganz gerne nächste Woche noch machen. Ich war übrigens, das können wir noch vielleicht noch einwerfen, bevor wir unseren Gast noch anteasern. Dem wollen wir natürlich auch noch kurz zumindest vorstellen, was er am Wochenende abgerissen hat. Ich war am vergangenen Wochenende, haben ja einige auch gesehen, also vorletztes Wochenende praktisch ja schon in Hamburg für dieses 5D-Lab, den Test bei Curex, haben wir ja schon hier auch kurz angerissen. Da werden wir am Wochenende vielleicht ein kleines Anteaser-Video auf YouTube noch bringen, was wir da so grob gemacht haben, wie sowas aussieht. Für die Leute, die sich so einen Test und eine Analyse auch mal unterziehen wollen, kriegt da mal ein paar Eindrücke, was da alles gemessen werden kann. Ist ja wirklich faszinierend, was da heute für Möglichkeiten bestehen. Und ja, unser Gast, die meisten Leute haben es ja schon.
Sieht man schon einen Unterschied an deinem Lauf? Du nicht, aber von
noch
außen.
Nicht, glaube ich. Noch nicht. Also ich war, okay, das müssen wir auch noch erzählen. Ich war die Woche natürlich, also ich war letzte Woche mit den Ergebnissen direkt bei meinem Physio, bei Jan. Der wiederum hat mit seinem Trainingstherapeuten gesprochen. Ich habe ihm natürlich die ganzen Unterlagen, auch die Slow-Mo-Laufaufnahmen geschickt. Die haben sich direkt natürlich zusammengesetzt, Köpfe zusammengesteckt, was er arbeitet. Ich war am Dienstag Dienstag da, nicht nur für Physio, sondern auch für die erste Krafteinheit seit einer gefühlten Ewigkeit. Ich habe direkt Muskelkater, ich bin direkt am Arsch. Ich habe mir schon gedacht, scheiße, heute Morgen 18 Kilometer gelaufen, der hat direkt gedacht, oh Gott, ich bin so kaputt. Ja, so geht's uns auch, wenn man da mal was vernachlässigt, bestimmte Bereiche, die ja dann auch offensichtlich als Schwäche getestet werden, ne? Dann muss man natürlich an Schwächen arbeiten und da wird einem direkt knallhart aufgezeigt mit bestimmten Übungen, weil die Jungs sind natürlich auch gut, die verstehen ja ihren Job, was man wie für eine Übung machen kann, um den Leuten mal aufzuzeigen, woran es aktuell hapert. Und sagen wir mal so, ich glaube, für die nächsten Wochen gibt es da einiges an Challenges im Kraftraum, denen ich mich stellen darf. Und ja, ansonsten übrigens, die ein oder anderen auf Strava werden das schon gesehen haben, weil die Einheit habe ich mal wieder hochgeladen. Am Montag habe ich das erste Mal wieder eine komplette Stunde Programm gemacht, also sprich eine komplette Stunde Fahrtleck. Der ein oder andere hat gefragt, was ist Fahrtleck für mich, warum nicht Intervalle? Ich habe das in ein, zwei Insta-Messages versucht zu erklären, aber bevor ich jetzt nochmal 10 Insta-Messages beantworte, versuche ich das hier nochmal kurz zusammenzufassen. Also bei mir ist es so, das liegt einfach nur daran, dass ich das als junger Athlet von meinem Trainer damals gelernt habe. Für mich bedeutet Fahrtleck oder das deutsche Wort Fahrtspiel im Prinzip alle Arten von entweder komplett freien Tempowechseln, man kann das ja auch komplett frei gestalten, oder aber halt beispielsweise Minutenprogramme, in welcher Form auch immer, 1-1, 2-1, Pyramiden, wie auch immer, wo du aber jetzt keine konkrete Tempovorgabe hast. Also das richtet sich ja immer nach deinem Körpergefühl und es richtet sich natürlich auch immer danach, wie schnell gestaltest du die Pausen. Ne? Da kannst du ja auch spielen, entweder du trabst wirklich kenianisch fast auf der Stelle und ballerst natürlich bis zum geht nicht mehr die Belastungen oder man macht das mehr in so einem Schwellen, so im Englischen sagt man Threshold-Bereich, dass du halt sagst, okay, Pause ist halt so float, also ist schon flott, aber jetzt nicht ganz langsam und dafür kannst du natürlich logischerweise auch die Belastung nicht ganz so maximal laufen. Das bedeutet für mich eigentlich einfach Fahrtspiel, Fahrtleck, alles außerhalb des Stadions, wo ich jetzt keine konkrete Tempovorgabe habe. Das kann auch gerne mal zu der Jahreszeit im Gelände sein. Kriegt man ein bisschen Kraftausdauer noch mit. Das ist so meine Erklärung. Weil es gab ja viele, die gemeint haben, 30 mal 1-1, das sind doch einfach Intervalle. Ja, natürlich ist 1-1 irgendwo ein Intervall. Aber ich sag mal, für mich sind Intervalle irgendwelche Tempoprogramme, die im Stadion stattfinden, wo du ganz konkrete Vorgaben hast, die 400er sollen nun in, was weiß ich, 68, 66 sein und die Pause ist genauso und das alles, was für mich so ein bisschen spielerisch ist, was draußen ist, wo man wirklich nach dem Körpergefühl geht, das ist für mich irgendwie Fahrtleck oder Fahrtspiel und da habe ich am Montag tatsächlich einen guten Start in die Woche gehabt und direkt mal 60 Minuten mich aus dem Leben geschossen, bei 2 Grad oder so.
Das geht ja schnell, ne? Ja, das ist ja eine spannende Diskussion, aber letztlich ja nur eine Nomenklatur, ja? Weil, ja, ob das jetzt das Original Fahrtleck nach skandinavischer Prägung ist oder nicht, ist, glaube ich, nicht so wesentlich. Spannend sind natürlich tatsächlich die tatsächlich gelebten Unterschiede oder die gelaufenen Unterschiede. Das ist natürlich ein großer Schritt zwischen Vollballern und sehr langsam zwischendurch oder diese fließenden Dinge zu machen. Es gibt ja auch Leute, die das als geländeangepasste Geschichten machen. Ja, also dass man dann halt einfach mal bergab ein bisschen fliegen lässt oder bergauf Feuer gibt und dann sagt, okay, ich laufe jetzt, was weiß ich, bis zur nächsten Kurve und dann wieder langsam. Also das kann man wirklich super frei gestalten. Das Entscheidende ist, dass man es eher nach Körpergefühl macht als jetzt nach einer Uhr. Ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt an diesem Ding. Und das ist ja auch so eine wichtige Nummer, dass man ein Gefühl bekommt für das, was man da treibt. Ja, und nicht nur auf die Uhr starren muss oder warten muss, bis irgendjemand schreit, zu langsam, zu schnell oder es Piep machen muss an deiner Uhr. Weißt, du also hast
die Phasen gibt es sicherlich auch.
Du hast das wahnsinnig gern, wenn es Piep macht an deiner Uhr.
Total. Also ich genieße auch, wenn man natürlich dann so ganz bestimmte Vorgaben, die einem der Trainer gibt, natürlich, da hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Bammel vor solchen Einheiten, gerade wenn es was Neues ist. Aber natürlich ist es auch extrem befriedigend, wenn man das dann erreicht. Aber ich finde, man muss halt, oder ich finde es immer gut, im Jahresverlauf gewisse Phasen zu haben, in denen man mal mehr und mal weniger nach Uhr läuft. Natürlich ist das irgendwo auch in meiner Uhr eingespeichert. Also da steht dann halt dann drin, 30 Mal dieser Countdown nach einer Minute piept und nach einer Minute piept es halt dann nochmal. Aber ich gucke während eines Fahrtspiels tatsächlich, das ist vielleicht noch ganz wichtig, ich gucke während eines Fahrtspiels niemals auf die Uhr. Also ich stelle mir am Laptop irgendwie bei meiner Polar Vantage V2 kannst du ja in Polar Flow alles einprogrammieren, lade das auf die Uhr, dann laufe ich ein und dann drücke ich auf die Uhr das Programm und dann laufe ich wirklich nach Gefühl, also so wie ich mich halt dann auch fühle, und es ist erstaunlich, also man denkt ja dann oft, naja, es ist dann doch effektiver im Stadion, wenn du ganz genaue Vorgaben hast und es ist genau 400 Meter die Runde und dies, das. Ich habe erstaunlich gute Erfahrungen gemacht, wenn man solche Fahrtspiele wirklich nach Gefühl macht. Das heißt ja nicht, dass das zwingend langsamer sein muss, aber es ist halt mehr nach Körpergefühl. Und du hast halt mal Tage, da fühlst du dich besser oder schlechter und machst dir aber auch nicht so einen Stress. Du gehst halt dann rein und sagst, okay, ich weiß heute, das ist das Programm, diese Minutenbelastungen oder 2 Minuten schnell eine locker oder was auch immer. Man könnte auch Tausende adaptieren, wenn man halt sagt, ich laufe sonst bei Tempoläufen meine Tausender. Ich nehme jetzt mal wieder mich als Beispiel. Kann aber auch natürlich, wenn jemand sagt, für mich ist 4 Minuten auf den Tausender schnell, dann machst du halt 4 Minuten schnell und wegen mir 1 oder 2 Minuten locker als Traben und das 5 oder 6 oder 10 Mal oder wie auch immer. Das ist ja, du kannst ja auch Programme, die du sonst auf einer Bahn machst, adaptieren für draußen, also im freien Geläuf. Es kann an der Donau sein, das kann natürlich aber auch im Gelände sein. Und machst das halt freier. Und das ist oftmals gar nicht so schlecht, wenn man nicht weiß, wie schnell man ist, weil das kann sehr überraschend sein.
Und natürlich hat es wieder zahlreiche Nachahmer-Sessions gegeben, die sich natürlich diese kleinen Strava-Einheiten bei dir sehr genau anschauen und dann sagen, ja, lieber Ralf, lieber Philipp, don't do this at home. Nein, haben wir nicht gemacht. We did it on the Feldweg. Herzlichen Glückwunsch. Ja? Irgendjemand hat 16x1000 oder wollte zumindest 16x1000 machen. Ich muss noch mal raussuchen, wer es war. Das ist schon Brett, meine Fresse.
Das ist ein Brett.
Das ist ein Brett, ja. Auf jeden Fall. Also ob er jetzt wirklich 16 Mal, also ich glaube, er meinte 16 mal 1000, das ist ein Brett. Ja, ob das unser Gast auch macht, solche Bretter, und ich glaube, der macht solche Bretter und noch ganz andere Bretter, das hören wir gleich, weil er wartet schon, klopft schon an. Wir nutzen das Ganze noch.
Wir sollten vielleicht noch, bevor wir ihn reinlassen, kurz sagen, dass es natürlich Amanals Teamkollege Tom Gröschel ist. Und was wir auch noch nicht gesagt haben, ist, wie schnell Tom am Wochenende war, denn der hat, aber da können wir natürlich später im Detail mit ihm drüber sprechen, er ist sogar 2x dieses Jahr Marathon-Bestzeit gelaufen und jetzt am Wochenende in Valencia sich nochmal massivst verbessert auf 2 Stunden, 11 Minuten und 2 Sekunden. Und wie für ihn das Rennen war und die Vorbereitung und überhaupt das ganze Jahr und wie es ist, mit Amanal Petros zu trainieren, das wird uns Tom bestimmt jetzt gleich selber erzählen.
Ja, also wenn wir beide bei irgendwas zumindest gleichmäßig addicted sind, dann ist das sicher nicht Laufen, aber Kaffee, das könnte schon eher hinhauen. Und es gibt viele Kaffees, aber es gibt nur bei Coffee Circle den Bestzeit-Kaffee. Ja, aber kommen wir erstmal zu Coffee Circle, unserem Partner. Das ist ja nicht irgendeine Kaffeemarke, sondern die Kaffeemarke, wenn es um fair und direkt in der Wertschöpfungskette geht.
Absolut, Ralf. Coffee Circle ist quasi mein neuer Lieblingskaffee, zumindest Vertrieb sozusagen, denn hier gibt es nicht nur Premium-Kaffee zu kaufen, sondern vor allem fair gehandelten und direkt gehandelten Kaffee, sodass alle, die an dieser Wertschöpfungskette beteiligt sind, auch dementsprechend fair entlohnt werden. Und damit noch nicht genug, denn pro verkauftem Kilogramm Kaffee wird auch 1 Euro wieder zurückgeführt in die Anbauregionen und dort investiert, zum Beispiel für sauberes Trinkwasser, Bildung und nachhaltigen Kaffeeanbau, um das Leben der Kaffeefarmerinnen nachhaltig zu verbessern. Und da wurden in der Vergangenheit schon bis zu 2,5 Millionen Euro investiert, von denen 200.000 Menschen profitiert haben. Also wenn das nicht neben dem hervorragenden Kaffee ein Anreiz ist für euch, vielleicht was Sinnvolles zu schenken, diese Weihnachten, für eure Freunde, Familienmitglieder, die Kaffee genauso lieben wie wir, dann weiß ich auch nicht.
Also ihr könnt natürlich auch einfach in den Anbaugebieten mal vorbeischauen, in Myanmar oder in Äthiopien oder im Kongo oder in Kenia. Da kann man auch laufen. Ihr könnt auch, weil Coffee Circle gibt nicht nur Kaffee, sondern auch tolle Kaffeemaschinen. Also wenn ihr noch irgendwas sucht, was ihr mir zu Weihnachten, achso, nee, euren Liebsten zu Weihnachten schenken wollt. Ja, ihr könnt aber auch einfach unseren Rabattcode nutzen, ab 50 Euro Bestellwert, Bestzeitkaffee. Einen Link dazu gibt's auch noch.
Genau, den Link packen wir wie bei allen unseren Partnern in die Shownotes, sodass ihr da mit einem Klick direkt dabei seid. Ralf hat schon gesagt, ab einer Bestellung von 50 Euro oder mehr gibt es 20% Rabatt, auch noch on top. In diesem Sinne, für alle Kaffee-Fans von euch, von uns und Coffee Circle, euer Traumangebot.
Ja, ihr Lieben, dann sagen wir herzlich willkommen bei uns im wunderbaren, kleinen, kuscheligen Bestzeit-Podcast und erstmal herzlichen Glückwunsch, ja, Tom, tolle Marathon-Bestzeit mitgebracht, schwere Beine mitgebracht, dreckige Wäsche mitgebracht, was machst du jetzt, ja, wie kommst du da wieder raus aus dem Tief, was deinen körperlichen Zustand angeht und wie geht's dir nach der Bestzeit?
Ah ja, erstmal vielen Dank. Ja, eigentlich ist es gar nicht so schwer, ne? Also klar sind die Beine schwer, aber wenn das Glücksgefühl groß ist, dann sind die Beine einfach dementsprechend nicht ganz so schwer und die Wäsche ist schon gewaschen, also ja, ich bin ready for holiday und Weihnachten.
weil das ja sehr viele Leute sehr, sehr unterschiedlich machen, ja. Gehst du in dieser Woche nochmal laufen oder machst du irgendwas im Anschluss an einen Marathon, dass du irgendwann wieder einen Reiz verspürst oder dein Trainer sagt, du könntest vielleicht noch ein bisschen auslaufen oder Radfahren oder schwimmen oder was auch immer oder sagst du nur, ey, jetzt reicht's echt?
Also ich habe mir jetzt so roundabout ein halbes Jahr für diesen einen Tag den Allerwertesten aufgerissen und ich war so froh und bin so glücklich in diesem Moment gewesen, dass ich auch gar keine Lust und gar keinen Moment daran verschwendet habe, jetzt irgendwie nochmal Laufschuhe anzuziehen, um irgendwie vor die Tür zu gehen. Zumal ich aus 20 Grad, also es war zwar windig, aber es waren in der Sonne wirklich 20 Grad in Valencia und Tono stand noch, also unser Coach stand noch so am Flughafen vorm Einsteigen ins Flugzeug und meinte so, ich muss die letzten Sonnenstrahlen noch mitnehmen, weil in den nächsten Wochen wird es wieder keine mehr geben. Und die einzige Aktivität, die ich hier gerade mache, ist mit unserem Hund rausgehen. Bei einem Grad und sibirischem Wind werde ich auf jeden Fall nicht auf die Idee kommen, hier noch irgendwie in den nächsten zwei Wochen oder drei die Laufschuhe zu schnüren.
Ja, für euch zu Hause, wir hatten schon hier, bevor wir aufgenommen haben, kurz mit Tom gesprochen, wo er denn ist, weil die Leute, die Tom natürlich kennen, wissen, dass er zwar in Bochum oder beziehungsweise in Wattenscheid natürlich trainiert, aber sein Vereinsname sagt es ja auch, also er kommt gebürtig aus der Gegend von Rostock und ist jetzt auch gerade in Rostock, also er ist quasi Außenflieger Bochum-Rostock und hat da jetzt erstmal hoffentlich eine entspannte Zeit bis Weihnachten oder vielleicht die Tage danach. Ich fand die Frage von Ralf auch deshalb spannend und da können wir jetzt natürlich auf jeden Fall auch schon einsteigen in deine Vorbereitung oder in dein Training des letzten halben Jahres, weil ich habe vorher schon als Ankündigung oder zur Überleitung gesagt, dass du ja nicht nur diese jetzt sehr, sehr gute Zeit in Valencia gelaufen bist, sondern ja schon deine zweite Marathon-Bestzeit dieses Jahr gerannt bist und auch noch eine Halbmarathon-Bestzeit, also absolutes Überjahr kann man wahrscheinlich sagen. Ich weiß aber auch, zumindest aus den gemeinsamen Trainingslagern in Kenia, dass dein Training nicht nur aus Laufen besteht. Und das ist jetzt ja natürlich Wasser auf die Mühlen von Ralf und natürlich sehr interessant für unsere Zuhörer. Es sei denn, Ralf, nicht zu früh freuen, ich sehe das hier im Hintergrund, es sei denn, das Radfahren hat sich aus Toms Trainingsplan wieder rausrationalisiert, weil keine sonstigen orthopädischen Beschwerden mehr da wären.
Ja, das trifft ziemlich gut. Also mit dem Frühlingsmarathon ging es ja schon in die richtige Richtung. Ich habe danach dann auch eine längere Pause gebraucht, einfach auch, ja, um so die, ja, schon auch gewisse Enttäuschung auf das Ausscheiden in Richtung Olympia angeht, um das zu verkraften, weil wenn man jetzt ganz weit zurückguckt, war ja 2019 mein deutscher Meistertitel inklusive der Punkte und dem World Ranking so mein Einstieg in und die große Hoffnung, dass ich es eventuell darüber zu den Olympischen Spielen schaffe. Was sich danach in der ganzen Marathonwelt dann ja getan hat, war ja dann sagenhaft. Hat mich natürlich dann in eine ganz andere Situation wieder gebracht. Aber ich muss sagen, ich bin sowohl im Frühling und dann auch im Sommer halt wirklich auch sehr gut gesundheitlich durchgekommen. Ich habe mich ja 2019 dann im Herbst operieren lassen am Fuß und diese Hacklund-Exostose, die ja gefühlt Läuferkrankheit Nummer eins ist. Und ja, natürlich war dann immer lange das Radfahren mein größter Wegbegleiter. Aber im letzten halben Jahr bin ich, nur wenn es wirklich schön war draußen und ich wirklich mal Bock hatte und auch mal Begleitung, weil Radfahren, Ralf wird's wissen, macht natürlich mit mehr Leuten deutlich mehr Spaß als jeden Tag alleine und ganz anderes Ding als natürlich auch auf der Rolle oder auf so einem Ergo zu sitzen. Und ja, im letzten, also die jetzige Marathonvorbereitung ist quasi ohne Radfahren abgelaufen und naja, deshalb, ich will nicht sagen deshalb, aber das zeigt natürlich meinen körperlichen Zustand und auch meinen Gesundheitszustand und ja, die vielleicht Verträglichkeit, die ich jetzt irgendwie dann doch mal gewonnen habe und ja, einfach gesund durchkommen. Und ja, dann ist jetzt nochmal ein großer Sprung dazugekommen, mit dem ich vielleicht, natürlich habe ich darauf gehofft und habe davon geträumt, aber im Vorfeld natürlich weiß man es immer nie und es muss halt so viel an solchem Tag zusammenkommen. Und sich die Wetterprognose gesehen habe und da die Sturmböen angesagt waren, habe ich schon gedacht, also das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz harte Kiste. Aber ich bin da ja mega gut durchgekommen und jetzt umso glücklicher, dass es so ja, passiert ist. Und ich ist jetzt 2:11 tief. Also ich weiß nicht, also wenn mir das zur OP vor 2 Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich das wahrscheinlich niemals für möglich geglaubt. Aber Stück für Stück kann man vielleicht auch diese Grenzen verschieben, von denen wir alle reden. Und ja, ich habe lange Zeit immer gedacht, ich bin da limitiert, aber so je länger und je mehr man da so drin bleibt und auch wirklich immer dieses Feeling dafür hat, desto mehr glaube ich auch selbst, dass ich auch in meinem Körper noch diese Grenze verschieben kann und da vielleicht sogar jetzt noch ein bisschen mehr dran ist. Aber ja, wir werden sehen.
Das ist ja am Ende immer ein Gesamtbild, ja, das sich ja eben auch aus einer Karriere zusammensetzt. Und die unterschiedlichen Phasen kann man ja im Prinzip immer erst nachher bewerten, ja, was eine bestimmte Phase gebracht hat. Also eine Verletzung ist ja häufig so, dass man zumindest in der Küchenpsychologie sagt, ja, der Körper hat dann sich gerecht für was auch immer du vorher gemacht hast. Das klingt immer so einfach, aber am Ende ist es ja schon so, dass du dadurch eine andere Erfahrung mit deinem Körper machen musstest und danach auch eine andere Trainingsbelastung machen musstest, weil du keine andere Wahl hattest, ja. Und ich bin natürlich komplett bei dir, dass bei 35 Grad in der Sonne mit 10 Leuten, wo man die ganze Zeit hinterherfahren kann, Radfahren das Allerschönste von der Welt ist. Ja, aber letzte Woche haben wir bei Anna Haug auch gehört, ja, die Triathleten machen dann die fetten Einheiten alle auf der Rolle. Um Gottes Willen, ja. Das ist echt, echt schwierig. Und weil Philipp das eben auch schon geschildert hat, wie man dann ja in den Zwischenphasen als Marathonläufer versucht, Disbalancen auszugleichen, ja, Schwächen auszugleichen, damit man eben die Trainingsbelastung, also die Lauftrainingsbelastung ertragen kann und aushalten kann und nicht verletzt wird. Hast du nach der Erfahrung mit der Operation und den ja doch langen Passagen, wo du viel alternatives Training eingebaut hast, deine Routine verändert in Richtung Gymnastik, Yoga, Krafttraining etc., was du gemacht hast?
Ja, vielleicht immer so Stück für Stück verschoben. Also es hat sich sicherlich natürlich in der Zeit, in der ich verletzt war, war der Fokus natürlich super krass darauf und hat mir natürlich dann immer die auch, ja gerade was Krafttraining angeht und diese ganzen, also wirklich auch Disbalancen im Körper dann aufgezeigt. Aber ich glaube, ich habe es so Stück für Stück jetzt so meine eigene Routine gefunden, die jetzt nicht, also nicht super speziell ist. Also ich mache jetzt nicht mega viel Krafttraining oder so, aber ich mache halt so meine, ja, ich weiß halt, ne, also jeder hat halt über die Zeit seine Schwächen herauskristallisiert und dann braucht man ja nicht unbedingt, wenn man da dauerhaft am Ball ist, bleibt, dass man da dann ja sich nicht wieder in dieselbe Grube gräbt, sich dasselbe Loch gräbt und sich wieder verletzt. Also es fängt jetzt an, weil Henrik und ich sind da ja prädestiniert dafür, uns mittlerweile diese Kappen rauszuschneiden und also diese Fersenkappen und lassen, da haben da ja auch eine Unterstützung von einem Schuhmacher, der uns da hilft. Und es sind alles solche kleinen Bausteine, die dann einfach dazu beitragen, dass man irgendwann so, ich sag mal, auf einen, ja, ich sag mal so, normalen Null, also auf so einen normalen Standard, auf seinen Standard kommt, und dann geht es eigentlich, ja, kann man darauf aufbauen. Und wir haben eine coole Gruppe mittlerweile, also eine richtig geile Gruppe, und das macht dann auch, dann motiviert man sich halt auch zu solchen Sachen, wenn man, klar, nach einem Dauerlauf oder was weiß ich, oder nach intensiven Einheiten dann eigentlich nicht mehr so Bock hat, am nächsten Tag sich nochmal irgendwie zum Krafttraining oder sowas zu treffen, dann aber macht es natürlich mit der Gruppe schon auch nochmal, ja, einen anderen, also anderen Spaß, als wenn man da jeden Tag alleine sich irgendwo dazu motiviert. Und gerade dieses ganze Gruppenfeeling und das Ganze, ich sag mal, trotzdem individuell, ich bin ja dann trotzdem auch nochmal wieder zu Hause und mache mein eigenes Ding und bin da in meiner Routine, und dann fahre ich aber wieder nach Bochum oder ins Trainingslager mit den Jungs, und dann kommt da die ich sag mal, die gemeinschaftliche Routine wieder dazu, und dann, ja, so habe ich mich, glaube ich, ganz gut da arrangiert. Und ja, ich will nicht sagen, ich nehme mich manchmal zu Hause dann auch ein bisschen raus, aber dann ist man vielleicht davor gefeit, und ich habe jetzt vielleicht auch ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich habe gerade jetzt in Valencia darüber nachgedacht. Ich habe mit 17 bin ich nach Rostock auf die Sportschule gegangen und bin dieses Jahr 30 geworden. Das heißt, 13 Jahre Leistungssport stecken jetzt auch in mir. Und da hat man natürlich auch so einiges erlebt und findet vielleicht auch den irgendwann den richtigen Weg für sich.
Du hast es schon angesprochen, und wir haben es, glaube ich, eingangs ja schon, ich glaube, bevor du dazugekommen bist, schon angeteasert. Also, dass ihr natürlich im Männerbereich, brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden, in Deutschland die absolut stärkste Trainingsgruppe habt. Also, du trainierst, du startest für Rostock, du trainierst aber in der Wattenscheider Trainingsgruppe von Tono Kirschbaum. Da ist natürlich, du hast schon gesagt, Hendrik Pfeiffer dabei, da ist auch Amanal Petros dabei, da ist Nils Vogt dabei. Weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade, habe ich noch jemand Wichtiges vergessen. Es sind noch sicherlich noch mehr dabei. Das ist natürlich, glaube ich, vor allem bei den harten Trainingseinheiten sicherlich ein Vorteil. Kennt jeder, der zu Hause wahrscheinlich schon mal irgendwie Tempo-Einheiten in welcher Form auch immer gemacht hat und das vielleicht sonst mal mit seinen Buddies oder Kolleginnen gemacht hat, ist das sicherlich was, wo man einfach merkt, das geht natürlich leichter. Wie lange bist du schon in Wattenscheid? Und ich habe es nicht genau auf dem Schirm, du bist, glaube ich, schon bestimmt so 5 Jahre, glaube ich, schon dort. Und vielleicht auch in Hinblick auf Kenia ist mir aufgefallen, also Amanal ist ja, Kenia kann man fast sagen, sein zweites Zuhause inzwischen, hat man den Eindruck, trainiert sehr viel in der Trainingsgruppe von Julian Wanders mit. Ich habe, glaube ich, heute erst irgendeinen sehr komischen Artikel gelesen von Laufen.de oder was, da stand jetzt, glaube ich, drin, er ist bei Renato. Weiß nicht, wird jetzt wahrscheinlich Tono nicht ganz gerecht, weil ich glaube schon, dass, also bin ich jetzt nicht so informiert, aber ich glaube schon, dass Tono das Training nach wie vor steuert, das heißt ja nicht, dass man da nicht mal andere Einflüsse vielleicht auch mit reinbringt. Wie viel trainiert ihr alle zusammen? Ist Amanal da immer dabei, wenn er jetzt nicht im Trainingslager ist? Oder auch mit Hendrik, wie individuell ist das? Oder könnt ihr wirklich das meiste zusammen trainieren?
Ja, also erstmal die Personalie. Amanal ist natürlich eine ganz, ganz besondere. Der ja, ich sag mal so, sowohl in Deutschland als auch in Kenia oder gerade in Kenia macht er uns halt allen sowas vor, dass wir da überhaupt nicht im Ansatz irgendwie mittrainieren können. Also ja, klar, nachmittags mal den Easy Run, aber wenn es, egal ob es intensiv ist oder morgens mit der Gruppe von Julian, ja, da habe ich mich nie in der Höhe, also ich muss dazu sagen, ich tue mich in der Höhe tendenziell eher schwer, aber da habe ich gar nicht irgendwie den Ansatz gesehen, dass ich da mittrainieren kann. Mit den anderen Jungs habe ich schon auch zusammen trainiert, sowohl auch in Kenia, aber natürlich auch besonders in Wattenscheid. Und jetzt neu, also was heißt neu in unserer Gruppe, jetzt noch nicht offiziell, aber dein Teamkamerad aus Berlin, Johannes Motschmann, studiert ja Medizin.
Stimmt.
Bei uns in Bochum. Ja. Und ist dementsprechend auch Teil unserer Trainingsgruppe und macht halt auch bei den intensiven Einheiten gut mit. Also für mich gilt es aktuell, und das war jetzt im Herbst immer sehr, sehr bezeichnend, auch ohne Amanal, für mich ging es immer nur darum, dran zu bleiben, irgendwie das Training durchzustehen und irgendwie zu versuchen, das zu, ja, durchzubringen. Aber man muss dazu sagen, dass Tono trotzdem ist ein ja, sehr, sehr individueller Trainingsplan und Trainingskoordinator ist. Also wir haben ich glaube, wir kommen auch aus ganz verschiedenen, sag mal so, an, also so Verträglichkeiten, und da spielt natürlich super viel zusammen, und er ist natürlich immer darauf bedacht, dass wir so viel wie möglich trotzdem zusammen trainieren können, aber es ist natürlich super schwer. Ich meine, ich werde niemals, glaube ich, also nicht glaube ich, sondern ich werde niemals mehr unter 28 Minuten laufen, was Nils dieses Jahr alles hingestellt hat. Und aber trotzdem versuchen wir im Training natürlich auch viel zusammen zu machen. Aber jeder kriegt da seinen individuellen Plan, und wir treffen uns trotzdem. Und wenn wir anfangs Programme zusammen machen und sich das Ende dann aber individuell dann abändert, dann passt das für alle auch sehr, sehr gut. Und wir unterstützen uns trotzdem überall, wo wir können. Und das macht es halt einfach aus. Und ich weiß noch jetzt die Abschlusseinheit vorm Marathon. Es war halt letzten Dienstag und es hat ultra gestürmt. Und Tono kam schon mit so einem Regenponcho an auf einem Damenfahrrad, weil sein Auto kaputt gegangen war und seine Tochter das eigene Fahrrad genommen hatte. Und es war wie ein Segel. Und dann kam Nils aber, der ja seinen eigentlichen Plan zur Cross-EM zu fahren, leider durch einen relativ, ja, nicht so gutes Ergebnis in Pforzheim an den Nagel hängen musste. Und dann hat Nils mir halt noch geholfen, bei der letzten Einheit mich da durchzubringen, weil es ultra windig und ultra kalt war. Und so unterstützen wir uns auch immer noch gegenseitig. Und auch Marius Probst, ja, 1500 Meter Läufer, aber trotzdem immer noch mein Mitbewohner in Bochum. Und auch mit dem und auch Jonas Beverung, mit dem wir Tür an Tür wohnen, wir treffen uns trotzdem jeden Tag zum Dauerlauf, und naja, ich sag mal, 4 Minuten kann man auch noch nach aktiver Karriere irgendwie laufen, und für mich ist es immer gut, wenn ich die erste Hälfte meines Dauerlaufs dann auch mal ein Stück weit gebremst werde, dann kann ich hinten raus immer noch ein bisschen schneller laufen, aber gerade an den lockeren Tagen hat mich das jetzt, glaube ich, gerade mal immer mal ein bisschen gerettet, weil ich dann doch immer schon der bin, der dann, wenn er alleine ist, es irgendwie durchbringen will und dann irgendwie fertig sein will, aber da bringt die Gruppe dann auch Vorteile damit, weil wir jetzt auch vielleicht auch so ein bisschen die kenianische Mentalität angenommen haben. Wenn der erste Kilometer langsam schneller als 4:30 ist, dann stöhnen schon alle so ungefähr so, ey, jetzt mach mal ruhig. Und es ist egal, ich meine, hinten raus und die Gesamtsumme muss man immer sehen. Und trotzdem habe ich sehr, sehr gute Umfänge damit machen können, und auch die Qualität hat ja trotzdem gestimmt, und bin jetzt aber trotzdem gesund damit durchgekommen. Und ja, bin jetzt einfach stolz auf alle, die mich da ganz drumherum unterstützt haben und da auch immer dabei sind. Und das macht es halt gerade so aus. Und deshalb, ja, auch wenn ich meine Heimat und auch mein Leben nach dem Sport in Mecklenburg sehe, ist es auf jeden Fall der richtige Schritt gewesen, schon 2016 nach meiner Ausbildung hier bei der Polizei nach Bochum zu gehen, weil ja, hier in Mecklenburg, so gerne ich hätte hier, so gerne ich hier eine Trainingsgruppe hätte und mit solchen Jungs hier trainieren würde, ist es halt einfach dünn besiedelt, und ja, dann hat es einfach nur Sinn gemacht, dorthin zu gehen, und habe mich in den Trainingslagern in den Jahren davor immer schon auch mit den Jungs und auch mit Tono natürlich sehr gut kennenlernen können, sodass wir von vornherein wussten, dass das auch menschlich passt, und so war der Schritt dann ja relativ leicht.
Ja, bei mir löst du natürlich jetzt sehr heimelige Gefühle aus. Ja, in diesem Luftkurort Bochum-Wattenscheid durfte ich auch Teile meiner Jugendleichtathletik verbringen. Da war Tono übrigens auch schon Trainer in Wattenscheid. Ja, so lange kennen wir uns schon, und so lange ist er schon da. Ist er inzwischen Pensionär, also offiziell zumindest Pensionär. Wurde aber, glaube ich, ja für die Tokio-Expedition nochmal zum Bundestrainer ernannt, damit das auch alles seine Wege hatte. Aber das ist schon auch cool, ja, wenn jemand so eine Erfahrung hat und der auch die Veränderungen, die in der Laufwelt stattgefunden haben, mitgeht. Ja, also ja nicht immer noch das Gleiche trainiert wie vor 25 Jahren, sondern halt weiß, wohin die Reise geht und wie sich das verändert hat. Das ist schon spannend, dass du natürlich sagst, dass du ganz dringend wieder nach Mecklenburg musst, wo das Ruhrgebiet so wunderschön ist. Ja, das tut mir jetzt ein bisschen weh im Herz, ja, weil das ist meine Heimat, also vorsichtig bitte. Ja, und ich weiß, dass ihr die Kemnade nicht mehr sehen könnt nach eurer Karriere. Ja, also der Kemnader Stausee für alle Ortsunkundigen ist ein traumhaftes Stückchen Erde. Also in Ruhrpott-Kategorien im Süden von Bochum. Mit einem sehr schönen Fahrradweg, dass man toll laufen kann um den See rum. Aber wenn man so eine Marathonvorbereitung da gemacht hat, dann reicht es auch erstmal. Ne?
Ja, also ist es immer noch halb so schlimm, wenn das, wenn der Erfolg am Ende da steht. Ne? Also wenn es dann schief geht oder dann nicht so läuft, dann verflucht man das sicherlich noch mehr. Aber ja, da müssen wir alle durch. Und ich meine, ich bin letztes Jahr im, das war dieses Jahr zwischen den Trainingslagern, also zwischen Januar Kenia und März Kenia, bin ich zurückgekommen nach Rostock und hier waren minus 10 Grad und draußen lag Schnee. Dann bin ich hier in der Laufhalle, weiß nicht, ich habe die Runden nicht mehr gezählt, aber stundenweise, also 2 Stunden am Tag im Kreis gelaufen. Da ist es egal, also dann freut man sich auch wieder auf einen Kemner der Stausee. Und, das ist alles so die Perspektive, aber klar, ich, Ralf, bin hier geboren und bin halt ein Kind, was an Seen und am Strand groß geworden ist und dann... sowas sucht man dann schon ein bisschen vergebens im Ruhrgebiet und deshalb zieht es mich dann doch schon wieder hierher zurück.
Ja, absolut. Auf der anderen Seite hast du ja die Dynamik in der Gruppe sehr schön beschrieben. Nimm es doch nochmal mit, weil du sagtest ja Abschlusseinheit oder so Schlüsseleinheiten. Was steht da dann konkret für dich auf dem Plan und wie versucht ihr dann da gemeinsam durchzukommen? Weil da ja doch unterschiedliche Tempi gelaufen werden, nehme ich an, ne?
Ja, also Amanal war ja jetzt in dieser Vorbereitung ja quasi gar nicht da. Henrik hat natürlich auch nach Olympia lange gebraucht, bis er wieder in die richtige Richtung gekommen war. Und ich habe ja dann doch relativ viele Wettkämpfe gemacht, weil ich es einfach auch, ich sag mal, wir haben ja alle im Prinzip ein Jahr nachzuholen an Erlebnis, was Laufen angeht. Und ich war ja dann mit Philipp beim Berlin-Marathon, vorher schon mit Philipp beim Halbmarathon, war zwischendurch noch in Ústí, also
gewonnen in Ústí
beim Halbmarathon. Genau, ja, muss man auch dazu sagen, war natürlich ohne Elitefeld, also war trotzdem gutes Hallo. Rennen, habe ich trotzdem von vorne das alleine bestritten.
Was heißt das immer? Wer nicht an der Startlinie steht, kann nicht gewinnen.
Ja, klar. Aber ich hätte mir mehr Konkurrenz gewünscht, aber egal. Gewonnen ist gewonnen, hast recht. War auch ein gutes Rennen, bin fast Bestzeit gelaufen im Alleingang, war auch super stolz drauf. Und so habe ich mir. Dann bin ich noch die Halbmarathon Deutsche Meisterschaft gelaufen und noch ein Polizei-Cross-EM-Lauf in Aarhus. Und so habe ich mir, war ich auch nicht immer dann in Bochum, sondern habe dann schon auch immer diese Wettkämpfe als harte Einheiten mitgenommen. Und deshalb waren es jetzt auch nicht so viele, super viele Kerneinheiten. Aber ich habe jetzt die Spitzeneinheit waren halt 5x5 Kilometer und die habe ich jetzt vor ein paar Wochen gemacht und da war auch keiner da, weil das war an dem Wochenende, als der Pforzheim-Cross war. Und da hat mir nur Jan Hense, für den ich hier auch eine Lanze brechen muss, den niemand kennt, aber das ist auch einer der, ich sag mal so, in unserer Gruppe zweite Reihe, aber er ist 2:20 Marathon gelaufen dieses Jahr in Essen, in dem Rennen, in dem Christina Händel auch brutal abgeliefert hatte. Ich habe ihm dort Tempo gemacht und er hat sich dann wiederum da revanchiert und hat mir bei meinem Abschlussprogramm, hat er sich da so reingehangen. Die ersten 5 hat er noch mitgemacht und dann immer nur noch Abschnitte, immer so, wie es gepasst hat. Erst so 1500 Meter, dann noch ein 1000er und dann irgendwie alles das, was ging. Tono war auf dem Rad dabei und so haben wir das Programm dann mehr oder weniger zu zweit durchgebracht. Und weil, ja, sonst die anderen waren halt irgendwie ausgeflogen oder nicht da und so habe ich das dann mehr oder weniger trotzdem auch alleine gemacht. Aber das ist ja manches Mal auch nicht schlecht, weil auch eine zweite Hälfte oder gerade das letzte Drittel im Marathon, da ist man, glaube ich, auch oftmals sehr, sehr allein auf weiter Flur. Und dann hilft es dann doch, wenn man da dann sehr gut gegen sich selbst kämpfen kann. Aber ja, das war so das Entscheidendste. Da waren es 29 Kilometer in Summe mit einem Kilometer, also 5x5 mit einem Kilometer easy dazwischen, also naja, laufen trotzdem. Es waren 29 Kilometer in 3:12, was ich ja vorher auch noch nie in ansatzweise irgendwie geschafft hatte. Und es waren jetzt auch nicht super gute Bedingungen. Und mit dem Halbmarathon in 63:0 im Vorfeld war ich mir ziemlich sicher auch, dass ich einfach auf jeden Fall eine Bestzeit laufen kann und diese WM-Norm in Angriff nehmen kann. Und weil ich habe im Frühling vor meinen anderen Marathons immer einen Halbmarathon gemacht und diese waren eher so 65 Minuten oder auch mal 66 Minuten. Und ich bin, in einem Jahr habe ich es mal geschafft, 66:30 im Vorfeld eines Marathons zu laufen. Und ich glaube, 66:36 war dann im Nachgang 3 Wochen später die zweite Hälfte. Und deshalb hat mir auch eine 63, sage ich mal, die Sicherheit gegeben. Nicht, dass ich das jetzt hinten drauf laufen kann, aber einfach, dass ich ein gutes Niveau habe für mich. Ich bin halt nicht, habe eigentlich im Vergleich zu meiner 211 ja nichts Vergleichbares, auch gerade auf Unterdistanzen, was die Bahn angeht, vorzuweisen. Aber vielleicht liegt mein Talent einfach darin, dass ich das bis hinten raus durchbringen kann und dann nicht einbreche. Und ich habe gestern Abend die Statistik ausgewertet und meine letzten 2 Kilometer waren ein paar Sekunden schneller als Ammanals.
Krass. Du hast also noch was übrig gelassen. Ja? Also ja. Ne, da war vorher noch mehr möglich.
Nee, ja, also das ist wahrscheinlich die Traumkonstellation.
Die haben da schon so...
Ja. Wie viele Gruppen gab es denn in Valencia? Also ich hatte so den Eindruck, es gab irgendwie, ich glaube vorne hätte es 2 Gruppen geben sollen, die aber irgendwie verschmolzen sind. Das hatte ich aus dem ein oder anderen Interview auch rausgelesen, auch aufgrund der, Witterungsbedingungen mit Wind etc. Dann gab es, glaube ich, eine Gruppe, die irgendwie so das Übliche, wahrscheinlich so 2,8 oder so unterwegs war und eine Gruppe, aber die eben so wahrscheinlich 65-30 angelaufen ist?
Genau, also es gab 61, also ich sag mal, die windregulierten Angangszeiten waren 61-45 für die erste Gruppe. Mhm. Die zweite weiß ich gar nicht, ich glaube so aber auch 63-0. Mhm. Und die dritte Gruppe war dann 64-30 und meine Gruppe sollte 65-45 angehen. Okay. Wir waren dann aber tatsächlich 30 Sekunden schneller. Wir hatten 65-15, mhm. aber ich habe nach dem 3. Kilometer nicht mehr auf meine Uhr geguckt. Wir hatten 2 Pacer, einer war Spanier und dem habe ich mein vollstes Vertrauen geschenkt und habe gesagt, ich renne jetzt einfach hinterher. Und es wäre gar nicht anders möglich gewesen. Also diese 30 Sekunden langsamer zu laufen, um diese Zeit zu erfüllen, hätte mich am Ende wahrscheinlich das Dreifache gekostet. Aufgrund des Windes, der mir dann alleine entgegengestanden hätte. Und so hatte ich die Gruppe und konnte mich hinter denen noch verstecken. Und bei 34, also vorher, das ist ja, du warst ja da letztes Jahr wieder online, Race, also das Technical Meeting. Und das ist halt wirklich so gut vorbereitet, sodass wirklich auch genau die Passagen aufgezeigt werden, in denen man dem Wind entgegenläuft, mhm. und wo man die Rückenwinde hat und wo man wirklich aufpassen soll und quasi so schon direkt die Motivation mitnimmt, so okay, ab der Ecke ist es wieder, hast du wieder Rückenwind, also musst du da dich irgendwie nur durchbeißen. Und genau an dem Punkt war ich bei 30 ist der spanische Tempomacher bei uns raus und bei 33 der junge Herr aus Uganda. Und dann war die Gruppe schon zerflogen. Wir waren schon bei 30, waren wir nur noch, glaube ich, 4 Leute hinten dran.
Bei dir ist noch mit angelaufen auch, glaube ich, Patrick Wägeli, glaube ich, der Schweizer.
Genau.
Hendrik wahrscheinlich.
Hat's noch mitgemacht.
Genau.
Die waren schon zum Halbmarathon dann halt raus.
Okay, okay.
Und Konstantin Wedel ist ja auch so ambitioniert, ja, mit angelaufen. Für seinen ersten Marathon auch schon sehr, sehr mutig, muss ich sagen. Ja. Weil hinter uns war noch die Gruppe auf 2:14:30, also auf EM-Norm. Ja. Also die haben es halt schon immer auf die, eine natürlich auf Streckenrekord, dann eine auf unter 2:10 oder 2:0.
Spanische Rekord auch wahrscheinlich, oder? Die 2:6er wird die spanische,
genau,
Rekordgruppe
gewesen
sein.
Genau, ja, genau. Und dann WM-Norm und dann halt noch EM-Norm. Also es war schon sehr, sehr gut wieder auf alles das, was man irgendwie in nächster Zeit schaffen will, ausgerichtet. Und naja, bei Kilometer 33 ging dann der Mann aus Uganda raus und dann waren wir schon so aufgesplittet. Und ich habe mir dann nur gesagt, okay, bis 34 muss ich kommen, bis 34, weil ich wusste, bei 34 kommt eine 90-Grad-Kurve und bis dahin war wirklich Sturm, wirklich kompletter Sturm. Also die Kilometer hatte ich irgendwie knapp 3:20, also irgendwie 3:17 und 3:16 und hatte da auch schon Sufyan Bouchiki und Barrios, also auch schon sehr, sehr namhafte, also aus meiner langen Fan-Kultur der Leichtathletik schon auch ein paar Leute, die ich da irgendwie, zu denen ich aufgeschaut habe, die habe ich da schon eingesammelt und gedacht, okay, bis zu dieser Ecke musst du kommen und dann geht es halt irgendwie wieder zurück und dann erholst du dich auch irgendwie wieder. Und wenn ich das, also das scheint ja irgendwie auch mein Ding zu sein, ich kann mich dann immer noch mal wieder ganz gut erholen und bin dann echt noch mal wieder richtig gut ins Rollen gekommen. und habe dann sowohl die zwei aus meiner Gruppe, die noch vor mir waren, den letzten habe ich 400 Meter vom Ziel noch eingesackt, und aber natürlich auch noch einen Haufen Leute aus der vorherigen Gruppe, die dann ja Stück für Stück auch geplatzt waren und da dann ja sehr, sehr zu kämpfen hatten. Es war natürlich wieder so, wie auch in Berlin bei der EM, wieder der Moment, in dem ich Flügel bekommen habe, weil ich derjenige war, der von hinten kam, die Leute einsammeln konnte, immer wieder an der nächsten Ecke den nächsten gesehen habe und den nächsten eingeholt habe. Und das war dann schon auch wirklich gut. Und der eine, Thomas de Boog aus der belgischen Trainingsgruppe von Isaac Kemeli, mhm, der war schon auch in Enschede direkt vor mir, und der Trainer fuhr auf dem Rad dabei und hatte nur reingerufen, und ich hatte mir ja keine Zeiten irgendwo aufgeguckt. Ich wusste so 65 irgendwas, Halbmarathon durch, aber dann keine Zwischenzeiten, nichts mehr. Und der hat reingerufen, wir sind auf 2:11:20 Kurs, und dann habe ich gedacht, in dem Moment, es war so 3 Kilometer vom Ziel oder 4, und ich habe gedacht, okay, jetzt alles oder nichts, also jetzt musst du hier die Beine in die Hand nehmen und einfach irgendwie das Ding zu Ende bringen. Und ja, dann, und beim letzten Jahr, und ich stand dieses Jahr ja wieder davor, am Tag davor, habe auf diesen blauen Teppich und den Zieleinlauf geschaut und habe gedacht, ey, irgendwann willst du diesen Scheißteppich doch mal erreichen, und morgen muss dieser Tag sein, weil ich nun letztes Jahr ja da stand und dann ausgestiegen war und euch alle reinkommen laufen sehen hatte, und dann wollte ich das unbedingt selbst noch mal erleben. Und dann ja, kam ich da auf den Teppich und habe die Uhr gesehen, und die war noch bei 2:10, und habe gedacht, ach krass, 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 einfach nur noch durch, und konnte es dann im Ziel auch nicht, fast gar nicht glauben. Aber es war interessant, es waren ja dann trotzdem über 20 Leute vor mir da, aber es war niemand mehr im Ziel, weil es war wirklich so kalt, der Wind, dass niemand von denen es ausgehalten hatte. Und ich sag mal, auch die Ersten waren ja nur 5 Minuten vor mir da, und oder 6, und dann keiner hatte da mal irgendwie, ich sag mal so, im Ziel hoch und runter oder hat sich da irgendwie feiern lassen, weil es waren ja dann doch wieder noch wirklich, die Stadt war voller Menschen, und auch im Ziel waren wirklich ein paar Zuschauer. Es hat da niemand ausgehalten. Also die sind direkt alle los in die Katakomben und haben sich da was angezogen. Man hat dann schon auch gemerkt, dass das Wetter nicht so gut war, aber mir war es scheißegal. Ich habe meine Zeit dahingestellt und bin überglücklich gewesen. Und habe dann nur noch Amanal, den ich ja dann auch nicht mehr gesehen hatte. Ich wusste nichts von ihm, hatte gar nichts, keine Informationen weiter. Bin dann nur bei Christoph Kopp, unserem Manager, vorbei. Ich habe gefragt, wie war's? Ja, deutscher Rekord, 2:06. Und ich so, okay, geil. Und dann direkt da in den Garagenkomplex wieder. Und da saß Amanal dann auf dem Stuhl, hatte sich gerade frisch angezogen. Und dann, der konnte es auch nicht glauben. Ich glaube, der war überraschter über meine Zeit als über seine.
Ja, aber entschuldige bitte, ja, wenn man als Rostocker oder als Mecklenburger, ja, nicht mit Wind und Sturm und Kälte umgehen kann, sorry, wer denn dann bitte? Ja, also,
come on, ja. Das stimmt. Also, es gab letztes Jahr, das war dann auch in der Zeit, in der ich in der Halle gelaufen war, im Februar, das ist dieses Jahr, habe ich mich auch wirklich mal, und das ist wirklich selten, also ich kämpfe oft hier gegen den Wind, keine Frage, aber zu dem Zeitpunkt war es da hier so kalt, da habe ich mich wirklich gern Osten rausfahren lassen von meiner Freundin und bin 30 Kilometer mit Rückenwind nach Hause gelaufen, weil ansonsten wäre ich einfach eingefroren. Also, das wäre nicht gegangen, aber so. Ansonsten ist es immer so. Also zu meinem Elternhaus nach Hause geht es die letzten 5 Kilometer immer gegen den Wind. Und dann auch noch profiliert, auch noch ziemlich lange Berge hoch. Da habe ich auch schon meine Mutti oder meinen Bruder mal ja, auf dem Fahrrad angeschoben, damit sie mithalten konnten, weil sie es ansonsten gar nicht geschafft haben.
Siehst du, jetzt weißt du aber, wofür es notwendig war, nämlich, dass du nach der 90-Grad-Kurve sagen konntest, so, jetzt Rock'n'Roll, ja, was ist ja. Valencia, ein bisschen Seitenwind, ja, da wird noch mal ein bisschen der Spinnaker nachgezogen und dann hü, ja.
Aber nicht, dass meine Familie nach diesem Podcast sagt, so, jetzt ziehst du uns, schiebst du uns immer. Die Ambition würde ich jetzt auch nicht wollen. Ja.
Sag mal, und du hast dann ja gleich ganz stolz und zu Recht, ja, saustolz, geschrieben, WM-Norm. Das sind ja jetzt die Fragen für euch, ne? Für dich ja, Philipp,
Qual der
auch.
Wahl.
Ja? Qual der Wahl, ja. Was machst du? Weil beides wird nicht funktionieren, logischerweise.
Also, da gibt es auch Dänen, die, glaube ich, habe ich schon gehört, beides machen wollen. Auch wenn ich das ebenfalls für ambitioniert halte, sage ich jetzt mal.
Ja. Aber das eine ist ja jetzt für einen Rostocker beides im Ausland, ja, weil München ist ja wie Ausland, die reden ganz anders da und sind auch ein bisschen anders drauf. Nee, aber ernsthaft, es ist natürlich schon auch cool, im, sagen wir mal, doch ja Läufer Oregon, ein Marathonlauf in der Heimat der, sagen wir mal, moderneren Laufbewegung ist irgendwie auch cool. Aber so eine Heim-EM, ich meine, ihr durft es ja, das ja beide schon mal erleben, puh, das ist auch ganz schön geil, ne? Wenn man da zu fünf, dann gibt es ja auch Europacup-Wertung noch. Das kann auch was haben, ne?
Ja, Philipp, kannst du dich noch an unser Gespräch in Berlin beim Halbmarathon erinnern?
Ja.
Da saßen wir gemeinsam am Tisch und ohne, dass ich da eine Norm hatte, habe ich was gesagt? Schon damals?
Du hast damals gesagt, dass wenn du die Quali für die WM packen solltest, dass für dich die WM Prio hätte, weil du noch bei keiner WM gestartet bist, wenn ich es richtig noch im Kopf habe.
Ja, genau, das hast du richtig im Hinterkopf behalten. Also das habe ich schon vorher immer gesagt und gar nicht mal darum, also natürlich auch, weil es die die Weltmeisterschaft ist, die ich noch nie erlebt habe. Aber andernfalls, ich war in Berlin bei der EM, ich war bester Deutscher, ich war auf Platz 11. Ja, wir haben keine Mannschaftsmedaille geholt, aber so für mich mein einzelnes Erlebnis. Und es war natürlich mit der Vorgeschichte, dass ich meinen ersten Marathon im Vorfeld gelaufen war, mich damit qualifiziert hatte, dann zur EM gefahren bin. Und ich sag mal, aus Rostock bis Berlin, es war ein Katzensprung für alle Leute von hier, die waren halt alle da.
Das ist der lange Lauf am Sonntag nochmal, ne?
Genau, und ich glaube nicht, dass fast. Also durch die S-Bahn, durch den Regionalexpress. Aber ich habe gedacht, also ich habe so mein Gefühl, dass ich das einfach nicht toppen kann. Natürlich gibt es diese Mannschaftsmedaille, natürlich besteht die Chance. Und ich habe da ja auch schon mit Tone und auch mit Amanal und allen anderen drumherum auch schon diskutiert. Natürlich besteht die absolut die Möglichkeit, dass wir da auch, wir können auch Gold gewinnen. Also ich sag mal, wenn Amanal da vorne, ganz vorne mitläuft, dann haben wir noch einen Richard Ringer, den man, sag ich mal, fast auf selbe Niveau stellen kann, wenn er fit durchkommt. Dann auch ein Simon Boch, bei dem man ja immer noch nicht, sag ich mal, weiß, was er wirklich auch auf dem Marathon wirklich richtig hinstellen kann, nicht in einem Alleinlauf in Dresden gegen den Wind. Das sind ja schon mal drei, die da, ich sag mal so, wenn alles zusammenkommt, können die sogar Top 10 laufen, alle drei. So, und aber natürlich, die Konkurrenz in Europa ist ja auch so brutal gestiegen. Ich meine, zwei von drei Medaillengewinner oder die zwei Medaillengewinner in Sapporo hinter Kipchoge sind Europäer. Auch Belgien hat noch Koen Nert, den Titelverteidiger, als Europameister. Dann haben sie auch noch Dieter Kersten, 2:10 im ersten Marathon. Also es gibt es ist in Belgien, es ist in Holland, es ist in Frankreich. In Frankreich ist man ja mit 2:09 oder so gerade so zu Olympia gefahren. Also das war ja, ist ja auch da nochmal eine andere, nochmal auch eine super krasses Niveau. Spanien natürlich kommt dazu. Italien.
Ich glaube, in Großbritannien gibt es auch zwei, drei, die Marathon laufen können.
Ja, also ich weiß genau, also es ist quasi die Hälfte Europas könnte diesen Mannschaftstitel gewinnen und kann um diese drei Plätze mitrennen. Und deshalb kann ich überhaupt nicht sagen. Und das Erlebnis für mich, in Portland oder in Eugene einen Marathon zu laufen bei einer Weltmeisterschaft. Und ich bin auch ja immer noch ganz gut mit Constanze befreundet. Und wir hatten immer mal, nachdem sie dahin gegangen war, haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Und es ging immer darum, dass wir sie mal besuchen können, also sollen und da mal vorbeischauen können. Und sie hat mir nicht auf direktem Wege geschrieben, sondern in diese Gruppe und hat gesagt, Tom, geil, jetzt kann der Rest direkt dann mitkommen, dann haben wir doch unseren Treff. Also ist für mich irgendwie schon auch natürlich ein Lebenstraum. Und nicht nur, dass es jetzt dann diese Entscheidung gibt, aber diese Entscheidung macht ja natürlich für mich auch Sinn, weil in den darauffolgenden Jahren werden ja alle die sich jetzt für die Europameisterschaft entscheiden, dann ja auch wieder bei den anderen internationalen Meisterschaften dastehen. Und das dann wird es ja noch krasser. Also dann wird es ja noch enger. Dann, ich meine, es war ja jetzt schon um die drei Olympiatickets so ein Kampf. Und deshalb weiß ich nicht, ich meine, ich glaube, es gibt schon noch ein paar Leute in Deutschland, die dann doch noch ein paar Prozent mehr drauf haben als ich. Und dann will ich jetzt einfach meine Chance wahren und das mitnehmen. Und vielleicht lieber nochmal irgendwann ein EM-Ticket oder eine EM-Teilnahme, aber diese WM, glaube ich, das ist so diese, ja, ich habe schon zu Olympia gesagt, once in a lifetime. Das wurde mir leider nicht zuteil, aber ich glaube, die WM ist jetzt das zweite once in a lifetime, was ich mitnehmen kann auf jeden Fall, und deshalb möchte ich das auch unbedingt.
Also wenn wir schon bei Zielen sind, dann muss man ja gleich die nächste Frage noch stellen, weil du jetzt gerade das hier schon so, wie soll ich sagen, so in den Raum gestellt hast, als ob Olympia once in a lifetime ist natürlich für viele der Traum, aber im Gegensatz zu mir, das ist natürlich ja der Running Gag auch in unserem Format hier, im Gegensatz zu mir bist du ja noch blutjung, kann man sagen, und gerade erst 30 geworden, also da gehen ja schon noch so 10, 12 Jahre Sport auf jeden Fall, also da hast du ja noch mehrere Optionen
direkt, würde ich sagen. Ihr lieben zu Hause, gerade ist Tom zusammengebrochen.
Du hast ja noch drei Optionen im Prinzip, das noch zu verwirklichen, und die nächste wäre natürlich 2024 in Paris.
Ja, Philipp, da können wir dann, keine Ahnung, als Kommentatoren oder irgendwas am Start sein. Nein,
da bin ich noch nicht pensioniert, Jungs, Vorsicht.
Da können wir Expertisen bei Ralf sein, aber nein, ich bin hier in der Sportfördergruppe bei der Polizei in MV und natürlich auch super dankbar darüber und habe da auch lange gekämpft oder schon auch Rückenhalt bekommen in Jahren, in denen es halt nicht lief. Und trotzdem will ich auch da ja beruflich auf jeden Fall nochmal ankommen. Und es ist natürlich immer steht natürlich dann immer die Entscheidung, will man Polizist bleiben? Weil klar, bei der Bundeswehr scheidet man irgendwann aus und dann kann man gegebenenfalls hat man clevererweise parallel studiert und kann dann auch in einen anderen Berufsweg starten. Und ich habe mich halt voll auf den Sport konzentriert, habe die Ausbildung bei der Polizei gemacht und möchte dieses Studium, was viele nebenbei gemacht haben, aber ich innerhalb der Polizei, um Kommissar zu sein, nicht parallel machen kann, sondern erst nach der sportlichen Karriere, möchte ich diesen Schritt auf jeden Fall auch noch gehen und möchte da auch noch weiterkommen und mich auch da entwickeln. Und naja, irgendwann ist dann so die Balance, ne? Also ich habe bis jetzt keinen Ausrüstervertrag gehabt in meinem Leben, also kein Geld dafür bekommen, dass ich irgendwie Schuhe oder irgendwelche Klamotten getragen habe. Will nicht sagen, dass ich damit jetzt am finanziellen Ruin stehe oder so. Ich bin total glücklich mit allem, was passiert, wie es passiert ist, aber ich glaube einfach, dass ich damit, dass ich durch den Sport jetzt nicht auf Langzeit nicht mehr so gut durchkommen werde, als dass ich das nicht beruflich innerhalb der Polizei nicht mit einer Karriere ausbauen möchte, dass ich da dann auch irgendwann in eine für mich ansprechende Position komme. Und ja, deshalb weiß ich nicht, also alle sagen, klar, mach weiter. Und ich glaube, ich habe vor dem Marathon letzte Woche auch noch anders gedacht als jetzt, weil klar, jetzt ist sowieso wieder alles durcheinander und irgendwie dann doch nochmal wieder die Grenze verschoben und man kann dann doch nochmal wieder träumen. Aber ja, also ich bin Familienmensch, meine Freundin ist hier, alles drumherum. Du weißt, wie es ist, Philipp, ne? Wir sind halt super viel weg. Die Trainingslager, die ganzen Entbehrungen und auch meine Familie kennt es im Prinzip ja nicht anders, dass ich nicht Sonntag, also es gibt ja bei uns ja keinen Tag frei und ich bin ja sonntags nie pünktlich zum Mittagessen da gefühlt. Weil,
du bist zu langsam gelaufen, sagt dein Trainer dann immer. Du musst
ja,
schnell laufen.
Oder, oder zu spät los.
Oder zu spät los, genau so, ja.
Aber naja, da gibt's halt schon so ein paar Sachen, auf die ich mich auch noch freue, wenn dann die Schuhe nicht mehr jeden Tag geschnürt werden. Und ich werde sicherlich immer dem Sport treu bleiben. Und noch ein Punkt ist natürlich, ich werde ja nicht, wenn ich WM-Teilnehmer bin, werde ich ja nicht in München sein. Ne? Also ich habe gesagt, ich habe zwar noch nie einen Urlaubsantrag bei der Polizei ausgefüllt, weil ich in meiner Freistellungsphase nie einen Urlaubsantrag ausfüllen muss. Und wenn ich arbeiten gehe, gehe ich arbeiten, dann brauche ich keinen Urlaub nehmen. Aber die Woche oder die anderthalb Wochen, in der die Europameisterschaft in München sein wird, da werde ich wahrscheinlich meinen ersten Urlaubsschein ausfüllen, weil ich werde zu 100% ja da sein und trotzdem Teil, wenn auch von außen, aber Teil des Teams sein und da genauso die Leute unterstützen. Und wenn der Rest meiner Trainingsgruppe halt in München läuft, dann werde ich da ja nicht fernbleiben. Und so werde ich auch immer noch Teil des Ganzen bleiben. Und eine A-Lizenz habe ich immerhin parallel zum zum eigenen Laufen dann auch noch gemacht und vielleicht.
Also ein Trainerschein für die Leute, die hier zuhören. A-Lizenz ist praktisch der höchstmögliche Trainerschein, den man hier erwerben kann. Also Tom könnte auch noch Bundestrainer werden.
Einen drüber kannst du noch machen.
Diplom. Diplom gibt es noch. Aber ja, das konnte man parallel machen. Und ja, ich könnte damit Bundestrainer sein, aber das ist ja dann auch wieder. Klingt hart, aber vom Regen nie drauf.
Das ist die Frage, ob ich das antun will,
wollte ich gerade sagen. Dann kannst du dir den Poncho kaufen und das Damenfahrrad schon mal ölen. Genauso.
Ja, also da bin ich ja wieder nicht rechtzeitig zum Mittag.
Ganz sicher nicht. Ne. Ja, weil es Gegenwind und wenn du keinen hast, der dich schiebt nach Hause, ist auch blöd. Ne?
Ja.
Ja, das ist halt so wahnsinnig spannend, wenn man mit euch Leistungssportlerinnen und Sportlern spricht, weil das sind ja so unterschiedliche Konstellationen, so unterschiedliche Geschichten und Karrieren, die dahinter stehen und Träume, die wahr werden oder nicht wahr werden. Jetzt hast du so einen Traum erreicht, aber hast du auch so ein bisschen Nachmarathon-Blues oder geht das noch? Na, jetzt ist noch zu nah dran, ne?
Ich glaube, Tom hat jetzt noch keinen Blues, der ist noch auf Endorphinwolke, weiß ich nicht, 7 oder so.
Ja, also die letzten 3 Tage davor, da habe ich gedacht, ach du Scheiße, nie wieder. Also ich weiß nicht, wie ich immer auf diese Idee kommen kann, dieses ganze, ja, diesen ganzen Aufwand, das ganze Drumherum wieder zu betreiben. Und die Woche davor, alle fragen immer, und wie geht's, bist du bereit, fühlt sich gut? Und ich liege halt immer nur im Bett und denke, ich kann gar nichts mehr. Also mir tut alles weh. Es ist irgendwie, also so der Kopf, der schaltet dann ja aus, er wird noch hellhöriger
voll.
Irgendwie und man fühlt jedes Wehwehchen und denkt, ah, das ist jetzt aber komisch und das kann jetzt aber auch zum Problem werden, aber ja, grundsätzlich geht es dann trotzdem immer gut und sobald das Adrenalin wieder reinkickt, dann ist man sowieso wieder auf einer anderen Welt, aber ja, was soll ich sagen, also jetzt kommt, klar, ich werde mir jetzt die nächsten Tage definitiv keine Laufschuhe schnüren, aber ich habe schon auch Bock auf das nächste Jahr, also das kann ich sagen.
Ja, das ist doch cool. Ne? Ja, dann können wir nur sagen, genieß noch die Zeit. Ja? Bis Weihnachten kannst du noch 700 Kilo Lebkuchen essen oder was du auch am liebsten magst. Darfst oder musst du jetzt auch kochen oder backen oder wirst du jetzt komplett versorgt?
Ja, so teils, teils. Also ich bin tatsächlich ein sehr, sehr... Ja, sehr, sehr großer Kuchen-Fan. Ich glaube,
da sind wir schon zwei.
Ziemlich gleich.
Das ist ja, bei allen Sportlern ja, so.
Daran kann ich mich noch erinnern. Also ist ja nicht so, dass ich nicht euch auch schon mal zugehört habe. Das geht mir halt auch so. Und ich kam nach Hause hier gestern und der Kuchen war schon gebacken.
Oh, mega.
Auch mit Plätzchen. Und Plätzchen gab es schon per Post nach Bochum, damit ich die letzte Vorbereitung auch noch überstehe. Und
ja, die Menschen im Ruhrgebiet haben ja auch sonst nichts. Da muss man schon mal Kehrpakete hinschicken.
Ja, ich meine, ich komme aus der ehemaligen DDR, früher war es andersrum. Die Leute von hier, die kennen es ja, die wissen ja, wie es ist. Jetzt, ich freue mich einfach auf die Zeit und ich weiß nicht, ob du wie Philipps Planung aussieht, aber ich fliege schon am zweiten Weihnachtsfeiertag mit meiner Freundin nach Kenia. Nicht, weil ich schon wieder heiß bin aufs Trainingslager, aber ich habe hier das letztes Jahr oder dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt. Sie hat nämlich am 1.1. und wir werden das erste Mal werde ich dann hoffentlich auch mal in Kenia eine Giraffe sehen, weil ein halbes Jahr meines Lebens habe ich schon in Kenia verbracht, aber noch nie habe ich ein wildes Tier gesehen. Und jetzt fahren wir nach Mombasa, machen erstmal ein bisschen Strandurlaub, um ja dem tristen grauen Wetter hier auch in Deutschland einmal zu entfliehen. Und dann nehme ich sie noch kurz mit hoch nach Iten, dann kann sie einmal kurz reinschnuppern in das Leben im Kireo View und mal sehen, wie sich das dort alles so abspielt und lernt dann auch nochmal ein paar andere Leute kennen. Ich meine, klar, meine Trainingsgruppe kennt sie schon, aber der Rest der deutschen Delegation wird bis dahin dann ja auch da auftauchen. Und naja, dann geht's für sie wieder zurück, wieder in den Arbeitsalltag und dann beginnt für mich die Vorbereitung aufs nächste Jahr. Und bis dahin, ich glaube, wir teilen uns das hier mit dem Kochen. Auch wenn ich jetzt weniger zu tun habe, aber die Termine drumherum, die schiebe ich dann schon noch mal vor, damit ich nicht die ganze Zeit am Herstellen kann.
Ja, also endlich mal rechtzeitig zum Essen da sein. Ne? Das ist doch schon mal das wesentliche Ziel. Ne?
Absolut.
Sehr cool.
Das schaffe ich jetzt.
Hast du schon einen Plan? Der Philipp muss ja jetzt ja immer in Berlin sein. Ne, der muss ja, ja da
ich
immer
musste,
hier
ab sofort, ich muss immer in Berlin sein. Nein, ich werde wahrscheinlich nicht Anfang Januar da sein. Bei mir wird es wahrscheinlich eher auf Februar rauslaufen. Aber ich hatte lange überlegt, Januar oder nicht Januar. Ich glaube, es wird trotzdem jetzt eher erst Februar, weil ich tatsächlich auch noch ein paar Sachen erstmal noch organisieren und klären muss. Ich hatte auch überlegt, ob ich eventuell noch einen Zehner mache Mitte Januar in Valencia. Weiß allerdings noch nicht genau, ob ich da überhaupt reinkomme. Und deshalb wird es bei mir voraussichtlich eher erst so Ende Januar, Anfang Februar werden. Ich habe gar keine Ahnung, wer wann wie sonst noch da ist. Wie lange seid ihr denn im Januar da? Seid ihr...
Wir sind bis Ende Januar, also Anfang Februar. Das ist, okay. Ich glaube, der dritte, zweite. Wir wollen dann, zumindest ist so geplant, dann direkt auch mal einen Wettkampf danach laufen, um mal auch zu sehen, wie sich es für uns verhält oder für mich, weil ich es auch noch nie gemacht habe.
Direkt aus der Höhe.
Einen Wettkampf laufen. Hoffen wir mal, dass die 8 von Apeldoorn und das Event in Nijmegen, nee, Apeldoorn, aber ja, quasi fast bei uns um die Ecke, dann stattfindet. Und aber ja, wir werden ja nicht allzu lange in deutschen Gefilden sein, denn im März geht's voraussichtlich, zumindest ist es so von Tono geplant, dann wieder nach Iten. Also ja, ich werde dann auch wieder die Hälfte des Frühlings
unterwegs da oben sein.
Ja. Ja, Jungs, ich würde wahnsinnig gerne da das Trainingslager mit euch machen. Ich kann aber nicht, weil es sind schon wieder Olympische Spiele. Ja, habt ihr nicht so auf dem Schirm, ja? Aber die Winterspiele sind schon im Februar, die gehen da schon wieder los. Ja, zum Glück müssen wir nicht dahin, sondern, also was heißt zum Glück, aber ne, der Thrill unter den Umständen jetzt gerade nach China mit den Corona-Beschränkungen und den Einschränkungen, die da sind, das ist nicht so richtig cool. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dass Alex Burkhardt, der deutsche 100-Meter-Meisterin, ja jetzt im Bob sich sehr gute Hoffnung machen kann, für die Spiele zu qualifizieren. Das wäre übrigens auch sehr cool, wenn man innerhalb von einem halben Zeitjahr zweimal Olympische Spiele hat. Ja, also das ist auch nicht so schlecht. Ja, ich weiß nicht, wie gut ihr auf Langlaufskiern seid oder wie gut ihr zwischendurch schießen könnt. Ich meine, Tom, du kannst ja wesentlich schießen, ja, weil Philipp lieber keine Waffe in die Hand geben, wer weiß, welcher
Besser
trifft.
Ist es. Ja.
Auf jeden Fall klingt das alles nach einem sehr geilen Plan und also ich freue mich schon auf die nächsten Laufveranstaltungen mit euch, wenn wir wieder zusammen irgendwo stehen und gucken können, was ihr so lauft und was ich für einen Blödsinn dazu reden kann. Ja, da habe ich schon richtig Bock drauf, auch nächstes Jahr mit der Aussicht, wie gesagt, WM plus EM, das ist natürlich schon auch ein geiles Doppel, jetzt auch für uns ja als Reporter. Ja, weil das Stadion, das Neugebaute in Eugene, das sieht schon fett aus, ja. Und da zu laufen ist ja auch jetzt nicht wie Tokio, wo man dann sagt, ja, okay, da kann man sowieso keine Zeit laufen und nichts. Und das ist halt einfach ja Anti-Laufwetter oder bei anderen Großveranstaltungen, wo es einfach dann von der Topografie her auch unglaublich harte Sachen gab, ja, die dann ja irgendwie auch zu keiner Zeit geführt haben. Das ist ja in Oregon alles ein bisschen anders, das ist nämlich cool da. München ist auch cool, ja, also da freue ich mich schon auch sehr aufs nächste Jahr.
Wir uns auch, Ralf. Und ihr zu Hause freut euch hoffentlich auf ein kilometerreiches Wochenende, bei dem ihr natürlich wieder unseren Podcast hört. Das war letzte Woche. Wir hatten ein bisschen Sorge bei Anne Haug, ob das nicht mit der Überlänge so hinkommt. Aber ich zumindest habe viele Nachrichten bekommen, Ralf, dass die Leute das auf der Rolle gesuchtet haben. Uns geil fanden, dass es so lang war. Ganz so lang wird es heute wahrscheinlich nicht. Aber dafür heute mal wieder mit läuferischer Unterstützung. Und zwar aus Valencia mit direkt mit Bestzeit. Tom, vielen Dank für deine Zeit und dass du heute bei uns hier im Podcast zu Gast warst. Wir werden natürlich Tom logischerweise auch bei uns auf Instagram entsprechend verlinken. Schaut also gerne auch mal bei ihm auf Instagram vorbei. Und ansonsten, Ralf, hast du noch was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Oder?
Ja, esst mehr Kuchen, ja, und die Plätzchen lasst mir, ja, damit ihr sauber nicht verhungert bis Weihnachten. Nee, aber nutzt die Zeit, es ist noch cool zu laufen. Ich bin auch ein bisschen, ich muss jetzt mal erst auf Holz kloppen, also auf meinen Kopf. Ja, ich bin jetzt so viel gelaufen und so regelmäßig gelaufen wie schon sehr, sehr lange nicht mehr, weil ich ja sonst auch immer ne, Probleme hatte, das mit den Kappen raussägen habe ich noch nicht gemacht, aber ja auch immer so Achillessehnen-Scheißdreck und Fußsohle und hast du nicht gesehen. Also ne, da bin ich im Moment gut unterwegs. Ich versuche jetzt am Wochenende mal einen sauberen Halbmarathon zu laufen, dann schauen wir weiter.
Also das heißt Ralf auf Strava verfolgen, damit ihr das dann auch überprüfen könnt. Samstag oder Sonntag, Ralf?
Nee, wenn dann Sonntag.
Dann wäre das noch
alles klar. Also, passt das lohnt sich.
Die Leute werden warten auf dein Strava-Upload, Ralf, Sonntag.
Ja, mal gucken, ob ich es hochlade.
Was nicht auf Strava ist?
Ja, didn't happen.
Das ist nicht passiert. Also,
true story. Ja. True story.
Ja, Tom, vielen Dank. Ja, Philipp, wir hören uns nächste Woche und ihr Lieben zu Hause, schaut in die Shownotes. Da findet ihr noch die Hinweise, die ihr braucht für unsere Rabattcodes und besonderen Aktionen. Und wir wünschen euch ein cooles Wochenende.
Macht's gut. Bis nächste Woche.